musst, sorry, du musst eindeutig AntennaPod benutzen, weil AntennaPod hört
Bittergewitter Talk.
Schon deswegen.
Von null auf System
ganz,
D.
Ganz alleine.
Das ist sogar ziemlich aktuell.
Deswegen, ja.
Der Screenshot.
Das ist voll frisch.
Der Daniel hört uns. Hallo Daniel.
Was ein bisschen blöd ist, also ich finde diesen...
Das ist jetzt natürlich nachträglich, oder?
Aber wir können es reinschneiden. Kannst du das reinschneiden? Nee, oder? Das ist quasi nicht möglich.
Also
wir können
auch
länger
ja noch verlinken.
Hallo Daniel.
Hallo Daniel.
Wenn du mich noch hören kannst, hier aus den Weiten des Internets. Ich finde dieses OpenML-Import gut, dass es hast, aber ich finde es bescheuert, dass ich es an irgendeinen bescheuerten Ort legen muss.
Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 48, heute live aus Volgograd, weil wir gerade festgelegt haben, es ist immer nach 22 Uhr gewesen.
Und deswegen müssen wir gerade in Volgograd sein.
Müssen wir mindestens in Volgograd oder noch
weiter weg sein.
Noch weiter. Was ist
das? Bis wann darf man? Bis 6 oder so?
Ach so, und dann ist schon das
schon
Internet falsch. Schon wieder dicht bei uns.
Ja,
dann
ist ja schon wieder falsche Zeit.
Ja, gut. Okay,
egal, Volgograd.
Volgograd. Sydney geht, ist vielleicht schon dann zu weit.
Ja, das ist viel zu weit. Das ist doch schon wieder nächster Morgen oder so.
Ja.
Und dann bist du schon wieder nach 7 Uhr und dann können wir die Kinder zugucken oder zuhören und das geht ja auch nicht.
Dürfen wir nicht. Ist verboten.
Ja, natürlich.
Heute dabei sind auf jeden Fall Pleidi.
Hallo Welt.
Und der Felix.
Jo.
Und meiner einer. Und ihr seid natürlich wieder gelandet beim morbidesten, unlustigsten, geschmacklosesten Podcast.
Der Superlative.
Der Superlative. Sydney wäre übrigens noch okay, die haben nämlich gerade 4 Uhr.
4 Uhr, na siehst du.
Das wird noch
aber
gehen.
Aber da könnten wir raussenden vielleicht.
4 Uhr wird noch gehen. Aber gut, können wir sein.
Das geht also nicht.
Nee, dann müssen wir doch Volgograd sein.
Ja, oder Sydney, nehmen wir irgendwas anderes. In
Neu-Delhi zum Beispiel, da ist jetzt gerade fast 24 Uhr.
Das ist gut. Aber dann senden wir ja schon morgen. Nee, vielleicht hat der eine oder andere schon gemerkt, wir haben keinen Ox-Stream mehr. Das wurde schon angemeckert.
Stormin hat schon angerufen, hat gemeint, wir sollen den Ox-Stream frei machen.
Genau.
Genau, gib den Stream frei.
Gib den Stream frei und nennt ihr euch endlich GNU/Binärgewitter. Ja. Wir gesagt, machen wir beides nicht.
Machen wir beides morgen. Sagen wir schon seit 2 Jahren jetzt.
Genau.
Anderthalb.
Der Ox-Stream ist jetzt ein bisschen zum Opfer gefallen, ein bisschen neuen Konfigurationen hier gerade, weil der Rechner doch öfter mal viel zu tun hat und es irgendwie leichter ist. Also wir haben hier so ein, als Streaming-Encoding-Rechner so einen kleinen Intel-Atom-Rechner.
Krepelcomputer.
Und wir hatten ja in einer der letzten Sendungen so einen komischen Effekt, dass es irgendwie nur Rauschen auf der Leitung gab. Und das Internet meinte dazu irgendwie Realtime, Jack und Dark Eyes irgendwie streiten und zu viel Last und blablub. Und deswegen haben wir entschieden, jetzt mal den Ox-Stream erstmal zu canceln.
Der Ingo hat es entschieden, ganz wichtig. Ich hätte den Ox-Stream gelassen und dafür MP3 nicht genommen.
Ja,
stimmt. Weil keiner will MP3. Ich meine, überleg
keiner,
mal.
Keiner will
Scheiße.
Dafür gibt es aber einen Opus-Stream.
Das hat eh noch keiner.
Opus doch. Opus im Ogg-Container. Das ist dann also quasi...
Quasi Ogg. Das ist ein bisschen Ogg.
Naja doch, es ist Ogg. Es ist nicht Ogg-Vorbis, es ist Ogg-Opus. Ist doch auch gut.
Reicht das?
Also
reicht
es?
Reicht es? Reicht es? Richard Stallman ist die Frage.
Nee, der findet bestimmt nicht gut, dass Microsoft/Skype an diesem Opus-Codec
nee,
gearbeitet
das kann,
hat.
Nee, das kann nicht gut sein.
Und deswegen, ja... hätte er uns wahrscheinlich auch verklagt. Ihr könnt, entweder wenn ihr jetzt im Chat seid, ihr könnt ja mitdiskutieren hier, wenn ihr uns zuhört, ihr gerade live, dann könnt ihr mitdiskutieren im Channel rcfreenode.net Raute Binärgewitter. Und wie das mit dem Opus-Stream funktioniert, seht ihr in unserem Blog, blog.binärgewitter.de/live. Da stehen auch die verschiedenen Opus-Streams, die gibt es nämlich in verschiedenen Qualitätsstufen und DAN, der auch im Chat ist, der re-encodiert das Ganze und schickt das als Opus gerade raus und deswegen ist der Opus-Stream natürlich ein bisschen weiter hinterher als der MP3-Stream. Sorry, aber lässt sich jetzt erstmal nicht anders machen dafür. Außer ihr kauft uns neue tolle Hardware und wir bauen hier einen anderen Streaming-Rechner ein und der macht nicht so einen Scheiß.
Das, kann man das nicht irgendwie in der Cloud machen oder so?
Ja, das machen wir. Wir machen das so gerade in der Cloud.
So. Wir lassen es machen.
Wir streamen MP3 hin und die Cloud macht daraus Opus.
Das ist auch gut. Das ist gut.
Wir könnten das Ganze auch noch verstecken.
Aber warum kann man da nicht Ogg Vorbis machen?
Wir könnten auch noch Ogg Vorbis machen.
Ja, warum machen wir das nicht? Denk doch an den Stallman. Aber der macht ja eh gerade jetzt was anderes. Der hat gerade was zu tun.
Es reicht doch Opus.
Ja. Stallman hat eh gerade was zu tun, oder?
Ja, ja. Der hat was zu tun, genau. Der ist nämlich in Bolivien. den Stallman der Woche, der berät jetzt Bolivien.
Und was berät der für Dinge?
Open Source darf man ja nicht sagen. Free Software.
Free Software, Open.
Also Free Bolivien Software. Hat irgendwie so Richtlinien eingeführt, dass in öffentlichen Ämtern und so Geschichten mehr freie Software eingesetzt werden soll. Und da ist jetzt Stallman irgendwie hingereist und berät die.
Kriegt er dafür Geld oder
nee, ist der einfach kriegt, nur so? Kein Geld, Hauptsache er kriegt Street ohne Couch.
Der kriegt Street Cred.
Bei Street Cred, dass er nicht erschossen wird.
Ja, der muss auf jeden Fall irgendwo eine Couch bei einem Minister haben oder so.
Und Papagei. Genau, und so, Couch bei einem Minister in der Wohnung.
Ja, nee, der darf Stallman heute bei uns schlafen. Nee, Stallman weigert sich doch, in ein Hotel zu schlafen.
Ja, ich weiß. Und das macht es nur lustiger.
Ja. Also brauchst du Futter für seinen Papagei und eine Couch für ihn?
Nee, er ist ja immer bei Leuten, die Papageien haben. Er hat ja selber keinen, oder?
Nee.
Stallman hat doch, er reist doch viel zu viel rum, der kann doch gar nicht.
Habt ihr mal den Rider von Stallman gelesen?
Stallman Rider?
Ja. Nee, diesen, warte mal, habe ich das irgendwo?
Stallman Rider.
Also, ich verlinke das mal. Also da steht halt drin, bevor du Stallman irgendwie empfängst, steht halt drin, was du alles machen musst und was er essen kann und was er irgendwie braucht und dass er irgendwie ab einer gewissen Temperatur braucht. Wie war denn das? Da braucht er einen Ventilator für seine Füße und ab einer anderen Temperatur braucht er dann einen Dings, eine Klimaanlage und so. Ich verlinke das mal kurz.
Finde ich gut, dass du dich da so aufopferst.
Ja. Ja, gut. Stallman.
Also das ist auch
total,
so.
Ist total gut, dass was er alles so macht.
Ich finde es super, dass er überhaupt Dinge tut. Ich meine.
Für Essen und Logis. Kostenlose Logis.
Ist ja nicht kostenlos. Er macht ja was dafür.
Ja. Naja. Und ein bisschen in Bolivien sein.
Und die Frage ist halt, ja. Also, kann er sich davon einen neuen Laptop dann bauen lassen?
Bestimmt, die bauen ihn bestimmt.
In Bolivien?
Na, das Lustige ist ja, hier sagt ja die kubanische Nachrichtenagentur hat das ja irgendwie gesagt. Ich war ja mal in Kuba und da war ich etwas erstaunt, wie viele Windows da rumstehen, ja, obwohl die ja irgendwie
alle piratisiert sind.
Nee, boykottiert werden, warum da überhaupt eine amerikanische Firma Zeug hinliefern darf.
Ja, die kaufen das ja nicht.
Das war in einem Internetcafé, wie
Michael Soft Bimbos einfach. Das ist einfach genau das Gleiche.
Die haben das in der Piratenbuch gefunden.
Wahrscheinlich.
Kann ja mal passieren.
Apropos Piratenbuch, die ist umgezogen.
Ja, die haben jetzt eine andere Domain.
Die sind jetzt in
Grönland.
Grönland, wo halt wirklich gar nichts ist.
Deswegen geht's wahrscheinlich bei mir auch nicht. Bin gestern nicht auf die Pirate Bay gekommen.
PirateBay.Grönland oder wie heißt
das? Ja, habe ich gestern, weil ich gedacht habe, wieso schon wieder umgezogen?
Good luck einfach. Das ist, geht nicht.
Bei dir geht's auch nicht.
Gut. Habe ich mich verschrieben?
Server not found. Tja, so ein Umzug bringt halt auch Probleme mit sich. Mhm. Muss man ganz klar sagen.
Ganz klar.
Trotzdem habe ich gedacht, in Kuba, warum nicht alles Linux ist, wenn die schon so Probleme haben mit amerikanischen Firmen. Aber
wie gesagt, die besorgen sich das.
Ja, aber so eine Linux-Distribution kannst du ja auch aus dem Internet besorgen.
Ja,
aber das
haben
ist
sie
nicht
vielleicht
so
keinen, der es benutzen kann und ist vielleicht nicht so einfach, richtig?
Nee, das ist genauso einfach.
Ja, das ist halt noch von damals, wo halt Linux noch Kacke war.
Nee.
Und dafür ist ja auch Richard Stallman da, um dann quasi für
der
Linux.
Der berät jetzt ganz Lateinamerika auf jeden Fall, dass die alle Linux einsetzen.
Ja, ja. Der richtige Ansatz, weil du brauchst kein Windows. Und für Mac gibt's da halt einfach nicht genug Geld.
Moneys.
Jo. Also nicht auf jeden Fall nicht für den Start.
Mhm. Kommen wir zu unserem morbiden Teil. Tote der Woche.
Morbid.
Ja.
Was denn alles? Oh, Schüler-VZ gestorben, ja.
Ja.
Also nicht, dass ich da jemals drauf war in meinem ganzen Leben.
Ich habe bloß gehört, dass da Leute dann hin mussten, weil sie nicht auf StudiVZ irgendwie ihren Geburtsdatum faken konnten. Da musste ja zu SchülerVZ gehen.
Echt?
Oh Gott. Gibt es StudiVZ eigentlich noch?
Muss, oder?
Nee, das ist, hatten wir da auch schon mal tot. Das hieß dann auch irgendwie anders oder so.
Achso, nee, haben die nicht irgendwie...
Nee, StudiVZ gibt's noch.
Nee, also da gab's so eine Statistik, weil StudiVZ keine Mitglieder mehr hat.
Ja, weil aber StudiVZ hat sich doch umbenannt in irgendwas anderes.
Die heißen immer noch StudiVZ.
Ach, Faxen.
StudiVZ.net. So, Internet.
Also StudiVZ bleibt.
Für immer.
Sei immer. Auch du dabei. Du bist gar kein Student, melde dich doch mal mein VZ an. Oh.
Also es gibt's noch, aber ist irrelevant.
Irrelevant.
So wie zurück. Facebook halt.
Ja, gut, also Facebook StudiVZ sind, benutzen halt Leute im Gegensatz zu StudiVZ.
SchülerVZ also auch mal Leute
Schüler benutzt. SchülerVZ ja, ist jetzt
mittlerweile
auf jeden
halt nicht mehr
tot. Und keiner wird ihm nachtrauen, oder?
Nee.
Also wird jetzt demnächst abgeschaltet, irgendwie Ende April. Vollständig und unwiederbringlich gelöscht.
Bah! Wow. Das ist traurig.
Die Leute werden quasi mitgelöscht direkt, die da drauf waren, weil die haben sich anders verdient. So. Mhm.
Tja.
Traurige jo. Geschichte.
Gut, wer ist noch tot?
MSN, unter anderem.
Der MSN Messenger.
Genau, der MSN Messenger. Also nicht, was das denn noch gibt, nicht alles MSN, sondern nur der Messenger. Und ja gut, es war halt absehbar, weil Microsoft hat jetzt schon vor ein paar Monaten, also es ist mittlerweile schon Jahre her,
Jahre ist es noch nicht.
Also ein Jahr schon. So ein paar Monate, vielleicht ein Jahr oder so.
Ja, ja.
Das hat Pi mal Daumen. Genau, hat Microsoft Skype gekauft und die haben jetzt halt so angekündigt, schon vor einer Weile, glaube ich, und halt jetzt ab April den MSN Messenger abgeschalten.
Ja.
Trauert auch keiner hinterher.
Nee, ich habe noch nie diesen MSN Messenger benutzt in meinem ganzen Leben. Von daher.
Ich habe den schon mal benutzt.
Tja.
So.
Echt.
Wollte ich mal sagen.
Warum?
Weil Leute den hatten halt und anders hast du sie nicht erreicht und das ist ja das Problem.
Dann waren sie halt nicht im Internet.
Ja, damals gab es halt noch nicht so richtig Internet.
Doch.
Da gab es nur AOL quasi.
Ja, AOL und ICQ.
ICQ, ja, genau. Oder MSN halt. Die coolen Leute haben MSN benutzt.
Nee, die dummen Leute haben MSN benutzt.
Nee, die coolen.
Nein, die zu spät gekommen sind im Internet, die haben MSN benutzt.
Weil sie nicht mehr so eine Nummer, die so klein war, bekommen haben. Und
genau.
Das ist eh der größte Schwachsinn, dass sich da eine Nummer geben zu lassen, die man sich überhaupt nicht merken kann.
Doch.
Ich kann
mir meine immer noch merken.
Siehst du, er kann sich seine Nummer merken.
222-78585.
Guck mal, er hat so eine kurze Nummer gehabt,
ich dass er sich einfach mit 1-4 begonnen hat, aber mehr weiß ich nicht.
Tja. Du musst einfach eine coole Nummer haben, dann geht das nämlich. Aber ich habe mich auch schon ewig lange nicht mehr in Skype, in ICQ eingeloggt. Ich
weiß ja, da wäre auch keiner
funktioniert.
Ja, ich weiß nicht, Skype ist halt auch so, das funktioniert halt auch so mehr schlecht als recht so.
Aber es funktioniert halt immer noch gut genug, das ist das Problem.
Ja, nee, aber gerade so, wir hatten es vor ein paar Wochen ja mal über so Mobile Messenger und ich habe jetzt irgendwie so in der letzten Zeit auch mal ein bisschen mit Skype Mobile rumgespielt und es geht halt gar nicht. Also die Thread-Synchronisation und sonst was funktioniert nicht ordentlich und und die Mobile-App ist auch nicht besonders toll und nicht besonders hübsch und das funktioniert mal, wenn man irgendwie jemanden anrufen will, aber ansonsten.
Ja, aber was willst du damit sonst machen?
Chatten oder was? Instant Messaging.
So, dafür war das gedacht oder was?
Oh, nee, nicht.
Ich habe gedacht, das war für Skype-Dinge gedacht.
Ja, für Reden und so, aber es gibt halt auch Leute, die halt irgendwie hauptsächlich Skype als
also der
Messenger
Vorteil,
für alles benutzen.
Ja, der Vorteil ist ja, was ich bei Skype halt gut fand, wenn du dich auf 5 Geräte eingeloggt hast, kam wenigstens bei allen gleichzeitig die Nachricht an.
Meistens.
Ja. Hm. Also im Gegensatz zu Jabba, wo du es nur irgendwie über Tricks vielleicht erreichen konntest. Bei allen anderen konntest du dich wahrscheinlich gar nicht an 3 verschiedenen Standorten einloggen.
Ja, iMessage ist es so manchmal.
Ja, iMessage tat in letzter Zeit schon wieder gar nicht.
Das ist so eventual consistent, aber halt nach Stunden dann.
Genau, es kam, mir hat jemand eine Nachricht geschrieben und
aber die dafür ist es voll performant, überleg mal.
Nee, es funktioniert
auch nicht. Auch nicht, gut. Also ich habe ja dieses Google-Zeugs und das funktioniert gerade noch und du kriegst auch über deine Nachrichten.
Dieses komische iMessage, also mir hat jemand letztens geschrieben und irgendwie eine Stunde später kam es dann halt als SMS an, weil es mal wieder irgendwie gar nicht ging.
Als SMS?
Ja.
Das ist ja abgefahren. Hm. Ich habe noch nie eine SMS wegen sowas bekommen. Abgesehen davon, dass ich ja auch gerade nur Notrufe habe.
Ich glaube, da will jemand, dass du rauskommst, Felix.
Da, wir müssen dieses Ding wieder anschalten.
Es geht nicht.
Ja gut, dann lassen wir ihn reinkommen.
Da ist nicht genug
Strom. Komm, mach dein Dings hier an. Ja, mach's an, los. Ansonsten habt ihr kein Internet mehr da hinten, oder was?
Das ist irgendwie kaputt.
Ach, Mensch.
Ja.
Egal.
Ja. Ich hab's nicht rausgezogen, es war schon
so. Ich verstehe auch gar nicht, warum man das überhaupt rausziehen sollte.
Ja.
Man weiß es nicht so
genau. Gottverdammte Huren.
Wir waren bei Skype. Ja, genau, also wie gesagt, das, was da momentan tatsächlich noch am ehesten funktioniert, ist der Facebook Messenger und das ist irgendwie schon ein bisschen traurig. Aber der funktioniert halt tatsächlich auch. Also,
kannst du ja WhatsApp nehmen.
Nee, WhatsApp funktioniert genauso wenig.
Wieso funktioniert nicht?
Also WhatsApp funktioniert theoretisch, hat halt diverse Probleme, da haben wir ja auch schon tausendmal drüber
geredet. Join.
Ja, Join, da haben die ganzen Provider haben die ja auch irgendwie den Start total in die, also Join, das ist ja total in die Hosen gegangen. Join
ist auch so ein Kern.
Das hat irgendwie.
Das geht hoffentlich auch irgendwann.
Bloß nicht das falsche Kabel raus.
Also ich hab mir mal.
Hier gleich weg.
Ja. Also in Sachen Join habe ich mir mal vor ein paar Wochen die Kommentare oder die Bewertungen von dieser Join-App für iOS durchgelesen und da war halt jeder zweite Kommentar geht nicht und funktioniert nicht und ist der personifizierte Krebs, also irgendwie.
Personifizierte Krebs.
Also oder der episierte Krebs, ja, da musst du dann für deinen
Geld für bezahlen.
Ja, also zumindest für deinen Vertrag, damit dir die Infrastruktur bereitstellen. Und dann geht es halt auch nur noch, wenn du in deren Mobilnetz bist, weil die das quasi anhand deiner IP-Adresse erkennen, ob sie dich zulassen oder nicht.
Also das hatten wir mal.
Ja, also das ist alles nicht so, wie man es haben will. Ja. Also es. Nee,
das ist alles gehört in den Apache Incubator und einfach sterben lassen.
Oh ja, Cancer as a Service, das war natürlich auch.
Cancer as a Service.
Okay.
Wir haben ja noch jemanden.
Oh ja, stimmt.
Bevor wir zum Graveyard kommen. Also wir kommen dann quasi von den Toten schon gleich zum Friedhof.
Direkt, welche da begraben sind.
Ja, dann der Roger. Roger Ebert ist tot.
Ah, oh, Roger Ebert, ja.
Ja.
Einer der großen Männer, wenn es um irgendwie Reviews von Filmen geht. Und er war super artsy und deswegen muss gut sein.
Ja. Also es war, glaube ich, einer der prägenden Leute, die Filmkritik wirklich professionell gemacht haben.
Genau. Also wenn man irgendwie davon von Filmkritikern redet, dann meint man quasi immer Roger Ebert. Weil es gibt gar keine anderen, oder? Also,
mir bekannt wäre.
Also, es gibt super viele, garantiert. Und wenn ihr Filmkritiker seid, dann tut es mir auch leid. Ich kenne euch halt nicht. Aber Roger Ebert, den hat man halt wirklich noch gekannt. So, ja? Wenn man den Namen droppt, dann wissen die Leute, oh, der hat irgendwie Filme gereviewt. Und wenn er Filme gut fand, dann muss man sie zwangsläufig auch gut finden. Es geht nicht anders. Das ist quasi das Gesetz des Ebert.
Muss man wissen.
Ja, ist Physik.
Ja, ne, vielleicht kommt ja demnächst ein anderer, der genauso gut ist.
Oder? Nee, das ist.
Na wieso? Jetzt ist der Platz ja vakant. So wie beim Papst, der ist dann mal weg.
Du meinst, dann kommt der nächste E-Bird.
Ja, genau. Eindeutig.
Ich würde übrigens mal interessieren, wie die das bei dem Pontifex Twitter-Account gemacht haben, dass die alle die ganzen Tweets gelöscht haben. Meinst du, da ist dann ein Praktikant dran gesessen und hat den ganzen Tag Tweets gelöscht?
Ja. Na, vielleicht. Die haben da nicht nur einen, die hatten da einfach irgendwie zwölf junge.
Oh Gott, nein, sprich bitte nicht weiter.
Was? Bloß weil du wieder an böse Sachen denkst, ich kann dafür gar nichts. Die haben halt diese ganzen Jungen, die sind da, die machen sonst halt Messe oder sowas.
Du meinst Ministranten. Oder wie nennt man
die? Keine Ahnung, wie die heißen. Diese Menschen. Minderjährigen
Ministrone.
Halt.
Ministrone.
Die ganzen Minderjährigen und das ist dann halt einfach.
So.
Und die saßen den ganzen Tag
vielleicht, da. Vielleicht
ich meine, die hatten ja auch sonst nichts zu tun. Weil da war ja gerade dieses Rauchshit. Oder nicht Rauchshit. Und deswegen hat die ja nichts zu tun. Was sollen die machen die ganze Zeit? Die konnten die ganze Zeit Twitter-Accounts.
Ach so, bevor die ganze Zeit darauf warten, dass da der Neue gewählt ist, haben sie währenddessen einfach den Twitter-Account leergeräumt.
Ja,
dass
genau.
Die ganze Zeit. Für den Neuen vorbereitet quasi gereinigt.
Genau, gereinigt.
Von ihnen heraus.
Okay. Wie Chemo also, quasi, wie Chemotherapie für deinen Twitter-Account. Kannst du diese Ministranten eigentlich auch
mieten? Genau, Twitter-Entschlackung.
Kannst du die mieten? Oder haben die, vielleicht haben die ja Twitter für bezahlt?
Dass meinst du, halt meinst die können Captures für dich lösen?
Garantiert.
Bestimmt können die Captures für dich
garantiert.
Es könnte auch billiger sein, dass sie den einfach kurz gelöscht haben und wieder neu angelegt haben.
Nee. Das ist Race Conditions. Das hat schon jemand anders gemacht.
Ja, ich glaube, das wäre. Ich
weiß oder sie haben einfach mit Gott telefoniert und Gott hat dann mit Steve Jobs geredet und der hat bei Twitter angerufen und gesagt: Löscht doch mal.
Steve Jobs hat bei Twitter angerufen.
Ja, na klar.
Hat gesagt: Denied. Nee, ich glaube, das.
Doch, das kann sein.
Das war anders.
Doch, ich glaube, so war's. Also wenn der Ingo das sagt, ja. Dann würde das doch nicht anlügen.
Nee,
also wenn, dann hat Margaret Thatcher angerufen. Die ist ja auch gestorben letzte Woche. Hat mir glaube ich gar nicht. Also
hatten wir das? Doch, hatten wir garantiert drüber geredet.
Was? Nein, die ist
vor zwei, drei Tagen, Anfang der Woche.
Ich hab da mit anderen Leuten drüber
geredet. Mhm. Ja. Ja, die Eisen Lady ist tot.
Ja.
Ist halt so. Sie hat gesagt, dass Deutschland alles Nazis sind und dass sie schon wieder kriegen.
Stimmt ja auch.
Stimmt. Ach, ja. Eigentlich hat sie nur die Wahrheit gesagt.
Ja, Postillon hat wieder einen super Artikel drüber geschrieben, dass da irgendwie die Leute in der Hölle jetzt um ihre Jobs bangen, weil sie als Margaret Thatcher die Hölle privatisieren will.
Genau, und die macht dann das Feuer aus, weil es zu heiß
ist. Das ist zu viel, das verbraucht zu viel Strom im Blick, oder Feuer, Energie halt. Ja. Also dann können direkt alle Kohle-Dingsies auch abgeschafft werden, alles. Und das heißt, das ist dann alles mit, was für ein Strom? Direkt mit Atomstrom, oder? Ich meine, wer schon jetzt schon. Atomstrom ist halt billig.
Geh weg.
Ist so. Ja, du kannst nichts dagegen sagen. Ist billig.
Nein, ist nicht billig.
Doch.
Ist bloß, weil, wenn du nicht alles
jetzt haben wir schon wieder die Diskussion.
Ja, lass aber
das
bitte. Hey,
Leute, das führt doch zu
nichts.
Ist
ja nur, weil es subventioniert ist. Deswegen ist es so scheiß billig.
Ja.
Ja.
Habe ich was dagegen gesagt? Ja. Ich habe nicht gesagt, dass es gut ist.
Ja. Wenn so ein Ding hochfliegt, dann ist der Dom schon richtig teuer.
Ach Gott.
Ja, doch.
Das gleicht sich wieder aus.
Nee.
Nein. Machen wir einfach weiter. Ich bin ja auf deiner Seite, Ingo.
Ja, ich würde ja einfach sagen,
alles wird gut.
Die Atomkraftwerke müssten sich einfach mal selber versichern.
Oh, das wäre ein Plan.
Dann würdest du nämlich sehen, wie teuer Atomstrom ist.
Oh, fuck yeah.
Weil nur dann geht es. Aber dummerweise versichert niemand Atomkraftwerke. Hm.
Weil sie unversicherbar sind. Aber lassen wir die Diskussion einfach mal. Die hat letztes Mal schon zu nichts geführt.
Ja. Wenn dann so ein paar Atombomben auf dich draufgefallen sind, musst du auf jeden Fall auf den Friedhof. Also kommen wir zum Open Apache Graveyard der Woche.
Richtig.
Und da waren diese Woche ganz schön viele. Ich kann jetzt nochmal mit einer Analogie probieren. Ihr wisst ja, wir haben ja diese Open Apache Graveyards, das sind ja schon die gerade eigentlich erst zu einem Top-Level-Projekt gekommen sind.
Also wir sind jetzt quasi wenn wir jetzt über Struts sprechen, was du gerade ansprechen wolltest wahrscheinlich, reden wir dann quasi über den Open Apache Indianerfriedhof oder so.
Nein, nee. Ich würde sagen, weil du kennst ja auf normalen Friedhöfen, du musst ja einfach bezahlen für eine Zeit, die da dein Grab steht. Und wenn du dann nicht mehr bezahlst, wird der Grabstein weggemacht.
Ja.
Genau.
Gibt es da einen Fachbegriff für?
Weiß ich nicht.
Das ist dann irgendwie.
Also, das ist hier auf jeden Fall nicht End of Life, sondern End of Death.
Ja.
Ich weiß nicht. Apache Struts.
Ja, Open Apache Waste Disposal oder sowas.
Ja, das kommt dann direkt neben der Atommüll, wäre das billig.
Wahrscheinlich.
Und kriegen wahrscheinlich noch Geld dafür, dass sie da andere Leute andere Projekte einlagern.
Ja, also eine Struts, das war so ein Web-Framework, was irgendwie vor Jahrzehnten mal irgendwann gestartet ist und da damals vielleicht auch halbwegs modern war. Ich weiß es nicht, aber das ist halt alles eingestaubt.
Eingeäschert vielleicht.
Ich kann uns noch daran erinnern, die HDM App für WLAN war in Struts geschrieben.
Wow. Aber Struts 2 dann wahrscheinlich, oder?
Gibt's nicht mehr, glaube ich. Man kann nicht mehr nachgucken.
Das heißt, es gibt quasi keine Projekte mehr, die mit Struts geschrieben sind.
Ich weiß nicht, aber das Ding ist ja dann ewig nicht geupdatet worden, von daher. Ich glaube, das waren nur Struts.
Also es ist empirisch bewiesen, dass es keine Projekte mehr in Struts gibt.
Genau. Wir kennen keine, also gibt's keine.
Genau.
Ja.
So einfach.
Ja.
Ja, sehr, sehr schön.
Was ist denn C-Takes?
Das ist ein...
Wir haben gar nicht gesagt, was jetzt passiert ist. Ach so, Struts 1 ist End of Life gegangen.
Ja.
Nee, End of Death.
End of Life?
Death.
Ja, End of Graveyard.
Es ist ja schon vor 13 Jahren in den Graveyard gelandet. Also.
Ja. Und jetzt wird der Grabstein weggemacht.
Jetzt haben sie noch nicht mal mehr einen Eintrag auf der Website.
Genau.
Ja,
du wolltest jetzt noch was zu Struts sagen.
Nö. Ich war es einfach. Ich wollte bloß mal sagen, dass es über Struts, um Struts 1 ging und nicht um irgendwas anderes.
Ja, gut. Mhm. Der ist jetzt tot. Ende tot.
Ja, mehr doppelt tot quasi.
Ja, dann gibt's nämlich im Apache-Projekt auch noch so eine tolle Medizinsoftware. Clinical Text Analysis and Knowledge Extraction System. Kurz C-Tex.
Das hört sich ein bisschen an wie dieses, was wir letztens hatten, was von Yahoo gekauft wurde, das Startup. Das ist doch auch so maschinelles TLDR. So hört sich jedenfalls an. Aber vielleicht ist es was ganz
anderes. Also C-Text hört sich für mich an wie dieses komische Krepezeug unter Linux, wo du dann irgendwie deinen Source-Code durchsuchen konntest.
Ja, nicht nur unter Linux, das gibt's ja auch für alles.
Ja, man will es aber nirgendwo anders benutzen, weil da hat man andere Sachen. Und C-Text ist das aber nicht.
Ja, nee, das ist so maschinelles Durchsuchen von Texten. Okay. Also hauptsächlich mit
Gerät?
Ich glaube ein bisschen mit mehr Advanced Stuff. Also die können, glaube ich, halt die Sprache so ein bisschen analysieren, weil das ist dann halt, sind medizinische Texte, das heißt, die Grammatik und die Wörter, die da drin vorkommen, die sind wahrscheinlich relativ eingeschränkt. Begebe ich mich jetzt auch auf dünnes Eis, aber würde ich jetzt mal vermuten, dass
die halt ein bisschen... Warum haben sie es denn jetzt auf den Graveyard geschickt? Wurden die gekauft von Apache, damit sie da auf dem Graveyard sein können? Oder weil das hört sich ja an, als was man wirklich gebrauchen könnte.
Ja gut, sie benutzen OpenNLP, was so ein Machine Learning Toolkit ist, also Natural Language Processing.
Mhm. Und UIMA, auch irgendein Apache-Projekt?
Ja,
Apache-Projekt, ja.
Ja.
Gott, die Webseiten sehen auch echt alle nach Cancer aus.
Ja, das ist halt auch echt schlimm.
Jedenfalls, das Ding gibt's schon eine Weile und ist jetzt Apache-Projekt, jetzt ist es Apache-Top-Level-Projekt, wird halt doch.
Aber immer noch Incubator?
Nee, ist Top-Level.
Das ist dann quasi das nächste Level.
Ja, erst
kriegst
erst
du dann Incubator
Krypta und dann.
Dann quasi. Kriegst du kein Grabstein mehr, sondern kriegst eine Krypta halt.
Mhm. Wenn du Top-Level-Projekt wirst.
Ja, und danach wirst du dann doch wieder abgeworfen. Und danach endest du dann so wie Struts 1 und kriegst eine Feuerverbrennung.
Nein, du wirst einfach verbuddelt, verscharrt, dick. Werden verteilt
in Knochen
und dann...
Das ist nicht in Ordnung, oder?
Ja, aber so passiert das auf Friedhofen immer.
Das war böse.
Ja, aber was willst du damit machen? Also
ich weiß nicht. Wie gesagt, Feuerverbrennung?
Du buddelst doch nicht jemanden aus, um ihn dann nochmal zu verbrennen.
Ich würde es gut
finden. Das ist guter Dünger.
Vielleicht ist nicht okay. Oder eigentlich schon. Also, aber ich glaube, das ist eh schon vorbei jetzt.
Dann, das ist
doch so lange liegt.
Ja.
Wie lange liegt der Struts schon? 20 Jahre? Da hast du nichts mehr von übrig.
Nee.
Verwest.
Das ist schon
wieder aufgegangen.
Das geht irgendwie in die falsche Richtung gerade.
Gut, das ist nach 22 Uhr.
Ja, auf jeden Fall. In Volgograd.
Ja. Genau, dann gibt's noch dieses Open Meetings, habe ich noch nie davon gehört und nachdem ich mir die Screenshots angeguckt habe, will ich auch nicht mehr davon hören. Also, das ist irgendwie so eine Kollaborations-Meetings-Software, wo man irgendwie Audio-Video-Konferenzen drin machen kann, aber die benutzen halt auch irgendwie Flash für und die Screenshots sehen aus wie Windows XP und alles ganz schlimm. Also, ich weiß nicht. Ich würde es wahrscheinlich nicht benutzen. Was meint ihr dazu?
Keine Ahnung. Habe ich noch nicht von gehört. Ich habe gar nicht gewusst, dass sowas...
Ja, ich auch nicht.
Der Erik hat uns das, ich glaube, per Mail geschrieben, dass das was für ein Open Apache Graveyard ist. Und habe ich gedacht, nehme ich auf. Sieht total scheiße aus.
Das sieht halt echt super nach Cancer aus. So, einfach sowas. Sachen, die ich nicht benutzen will. Und es sieht ungefähr halt so aus. Ja.
Ist es eine Java-Software oder was soll das sein?
Flash.
Coffee.
Flash?
Ja, also da steht auf jeden Fall, dass die SWF in irgendeiner neueren Version jetzt benutzen, dann ist es vermutlich Flash.
Oh, Frage ist, ob es dann auch mit Ice-T funktioniert.
Und Codec kommt jetzt endlich H264 in Einsatz und nicht mehr H263.
Ja, willkommen
vor 2008.
Zumindest 21. Jahrhundert sind sie mittlerweile.
Haben sie es geschafft? Haben sie das nächste Level schon erreicht?
Naja, also ich meine, wenn man jetzt auf Flash, auf neues Flash umsteigt, das ist dann wirklich schon, ja.
Wow.
Ja, also da verfault das Fleisch demnächst dann einfach bald.
Hoffentlich werden die auch bald verscharrt. Jetzt, wo die noch frisch sind.
Gut, okay, Open Meetings 2.1, total gutes neues Apache-Projekt für den Graveyard.
Ihr könnt es ja mal ausprobieren und vielleicht sagt ihr ja, Mensch, das ist eigentlich voll das gute Zeug und ihr müsst es auf jeden Fall mal ausprobieren. Und dann könnt ihr es aufsetzen für uns und wir probieren es aus und sagen, dass es scheiße ist.
So einfach, ja, oder wir sagen, dass es gut ist, vielleicht finden wir es total
hip. Vielleicht auch unwahrscheinlich, aber es ist halt so. Ja.
Aber manchmal denke ich mir auch so, der Open Apache Graveyard, da macht es einem auch echt einfach, so die Projekte zu haten, oder? Also ich würde ja da, also es gibt ja ein paar Sachen, die sind so Apache Top-Level-Projekte sind ja ganz cool, so CouchDB oder irgendwie.
CouchDB ist auch eine neue Version erschienen.
Ja.
Solar.
Ja, das ist zum Beispiel ganz cool. Aber ich benutze ja in meinem Projekt gerade Elasticsearch, allein weil, guck dir die beiden Websites an, Elasticsearch ist super hübsch und schnell und alles super flashy und Solr ist halt Apache. Also ist halt irgendwie, ist für ein Apache-Projekt noch ganz okay, aber die Website ist trotzdem nicht hübsch. Deshalb, yay, Elasticsearch. Ja, zu dem
Ist man bei so einer Transition nach Apache einfach durchmachen muss, da verliert man halt einfach an Gewicht. Und
das ist Apache Lucene, ist Solr?
Das Solr basiert auf Apache Lucene. Das ist quasi noch ein Netzwerk-Frontend davor und eine API und so weiter. Und Lucene ist ja eigentlich nur eine Library, die du innerhalb von lokalen Programmen benutzt für so Such-Engines. Und im Endeffekt Elasticsearch benutzt genauso im Hintergrund Lucene, ist aber von der Architektur her ganz anders aufgebaut.
Okay.
Ja. Also so, das war so die Kurzzusammenfassung. Also die benutzen beide Lucene und das ist halt die Engine dahinter.
Okay.
Ja.
Kommen wir zu den News. Verlassen wir endlich den Friedhof und kommen zu den angenehmen Dingen des Lebens. Irgendwie ist mein Internet hier gerade weg.
Die nennen übrigens ihren Graveyard nicht Graveyard, sondern Zoo, weil sie haben den Apache Zookeeper und der ist an effort to develop and maintain open source server which enables highly reliable distributed coordination. Mhm. Apache Zoo.
Ja, wobei Zookeeper ist tatsächlich ein Projekt, was relativ oft eingesetzt wird und technisch, glaube ich, auch ganz cool ist.
Was kann das?
Ja, so
Zoo-Dinge?
Distributed Logging Services und ja, einfach Konsensus im Großen und Ganzen. Also für so verteilte Netzwerke und so. Ich habe selber noch nicht verwendet, aber für so.
Andere Leute benutzen es.
Ja, genau. Also unter anderem kannst du dir zum Beispiel über Zookeeper einen Solr Cluster bauen und die können sich dann über Zookeeper unterhalten. Aber das ist auch nur Halbwissen.
Kannst du da auch Open Meetings direkt
Ich bezweifle es stark. wie gesagt, das ist bei mir auch nur Halbwissen, weil ich Zookeeper selber noch nie direkt verwendet habe.
So Java-Krams.
Ja, ist es.
So, kommen wir zu den Lebenden.
Von den Toten zu den
Toten. Zu den Lebenden. Ach nee, hatten wir nicht noch einen Untoten eigentlich der Woche?
Nee, ich hab's weggemacht, der war blöd.
Ach so, okay. Ich habe gerade keinen Rechner, kein Nix. Ihr müsst sagen, wie es war.
Wie, du hast keinen Rechner?
Ja, es ist abgestürzt.
Was meinst du? Also bei Ingo geht's gar nicht.
Ja, es hatte vergessen, Strom anzuschließen.
Provider injizieren Werbung in Webseiten.
Genau. Also das ist wieder so ein Bericht auf Ars Technica, der ist deshalb relativ Apple-zentrisch und da hat halt einer, oh mein Gott, ich habe Apple.com angesurft und dann wurde da Werbung angeblendet und das geht eigentlich nicht, weil Apple würde sowas nie machen. Und dann hat er so ein bisschen rumrecherchiert, also ihm aufgefallen, ja, nee, stimmt nicht mal, er war nicht bei sich zu Hause, sondern er war bei seinen Eltern zu Besuch und war dann erstmal irritiert. Und scheinbar ist es da mittlerweile so, dass die Provider oder der Provider in dem Fall, ich habe den Namen gerade nicht parat, ist allerdings jetzt auch nicht so relevant, dass der nicht nur einen auf komische Suchseiten schickt, wenn man irgendwelche Domains anfragt, was man eh schon weghaben will,
ja.
Sondern dass der tatsächlich so im Ansatz die Package Inspection macht und da Werbung in dein HTML von Webseiten mit rein injiziert, genau. Was echt schon sehr böse ist.
Der appendet irgendwie JavaScript ans Ende von deinem HTML-Krams.
Ja.
Und ist halt schon super fies. Mhm. Also was ich mir vorstellen kann, ist, wenn du irgendwie zu McDonald's gehst, dann kriegst du halt McDonald's-Werbung. Würde ich sagen, ja okay, das ist halt kostenlos und ich bin jetzt bei McDonald's und vielleicht wollen die Geld mit mir machen. Außer, dass ich noch mehr Burger kaufe, was ich eh gerade quasi schon tue.
Mhm. Du meinst, wenn du jetzt da bist und dich in das WLAN
genau, wenn ich dann wüsste ich so, McDonald's free Wi-Fi. Und dann überlege ich mir, okay, es ist vielleicht nicht umsonst frei, sondern ja, halt nur kostenlos. Mhm. Und sie machen trotzdem
was. Nicht frei im Sinne von Richard Stallman, sondern nur umsonst.
Kostenlos wie Bier.
Umsonst.
Genau. Und umsonst ist ja auch nicht, weil du hast ja Internet.
Kaputtes Internet.
Ja, natürlich.
Kaputtes Internet.
Ja, okay. Da würde ich sagen, ist okay, weil da kann man sich dann auch drauf einstellen und sagt dann, okay, dann mache ich meinen Proxy auf und mache ich SSL Magics und so, dann können die ja nichts mehr machen, können die ja nicht mehr in den Traffic reinschauen. Das ist ja zum Beispiel bei dem auch genauso gewesen, wenn du auf HTTPS-Seiten gegangen bist, dann hast du da keine evil Werbung reingeblendet bekommen. Aber was man sich halt vorstellen hätte können, was ich mir auch überlegt habe, du könntest einfach den ganzen Traffic über so einen Proxy leiten und dann da Zeugs reinkrepeln und zwar indem du einen Iframe machst und dann da drin quasi Webseite machst und da drüber machst halt den Scheiß. Ich weiß nicht, ob das so einfach gehen würde, aber ich könnte es vorstellen.
Könnte man schon machen, aber
dass du dann immer quasi eine Iframe-Seite bekommst, wo du da drüber eine blöde Werbung hast und dahinter ist dann erst die echte Seite. Mhm. müsste man.
Ist auch irgendwie nervig.
Ja, natürlich, ist super nervig und darum geht's ja.
Ja, also.
Darum geht's ja.
Ja.
Und das würde zum Beispiel mit Firefox ja nicht mehr gehen.
Das ist richtig. Kommen wir später noch zu.
Ja. Jedenfalls ja ganz.
Also
ganz
wir finden das alle kollektiv blöd.
Und, super evil.
Also ich glaube, für mich wäre das ein Kündigungsgrund.
Ja.
So, aber es gibt ja mittlerweile sehr viele Kündigungsgründe, was so DSL-Provider oder generell Internet-Provider angeht. Also von irgendwie Netzneutralität nicht beachten über Drosseln ab einer gewissen Traffic-Menge.
Also ich meine, da würde sich noch helfen, irgendwie ein VPN aufzubauen.
Was, bei Drosseln?
Nein, bei Drosseln nicht, bei dem davor.
Also
bei
dem,
dass sie dir irgendwas
anhängen. Kann halt, das kann halt auch nicht jeder. Das ist halt das Problem.
Ja, aber die Sache ist halt, dass diese Leute das auch nicht als Kündigungsgrund sehen. Weil sie es nicht
das
sehen.
Das ist richtig.
Und deswegen gilt quasi diese Aussage schwer. Es ist halt, du hast halt das Problem, Leute, die Technik nicht so affin sind, die sehen das gar nicht, dass das ein Problem von dem Provider ist, dass sie deswegen wechseln müssen.
Ich glaube, das Ding ist, ich würde es wahrscheinlich auch nicht mal sehen, weil mein Browser halt Werbung blockt.
Ob er das auch blocken würde?
Na, vielleicht. Also wenn das irgendwie ein bekannter Banner von irgendeinem Werbeprovider ist, dann wird das wahrscheinlich meine Blockliste auch irgendwann aufnehmen. Das heißt, man würde es im Zweifelsfall gar nicht mitbekommen. Und es würde nur die Leute treffen, die keine Ahnung davon haben und denken, das ist normal. Ist dann irgendwie auch komisch, oder?
Also ich hätte auch kein Problem, irgendwie mehr Geld für meinen Internetanschluss zu zahlen und dafür diesen ganzen Werbungsblödsinn und Drosselungsgedöns irgendwie wegzuhaben. Nicht irgendwie, dass hier jeder noch versucht, irgendwie seine Werbung gehijackt auf meine Internetverbindung
zu haben. Ja, sagen wir mal so, für Mehrwert wäre ich auch bereit, Geld zu bezahlen. Zum Beispiel, lass mich doch ein bisschen vom Downstream wegnehmen und den Upstream hochdrehen oder sowas. Ich meine, technisch gesehen ist das ja kein Problem, das zu konfigurieren. Ja. Ich meine, ja, aber ist wahrscheinlich zu aufwendig, die Infrastruktur dafür bereitzustellen.
Richtig.
Und so weiter.
Ja, und außerdem allem,
dass
gibt
das jeder Kunde
das genau, und das, haben will. Die meisten Leute wollen das eh nicht. Den meisten Leuten ist doch egal.
Ja. Also. Eben, und da sind halt so ein paar Leute, die irgendwie so technisch affin sind und sowas haben wollen, sind da halt nicht ausschlaggebend. Naja.
Ja,
aber, also die Sache ist,
aber wir müssen halt trotzdem aufpassen, dass die uns nicht das Internet kaputt machen. Sorry, also ich meine, da müssen wir schon.
Das ist tatsächlich richtig. Deshalb würde ich halt sagen, okay, für uns ist es ein Kündigungsgrund und wir gucken dann halt, dass wir irgendwie die Leute in unserem Umfeld halt irgendwie dann auch überzeugen, dass es so
genau,
bestimmt
du,
oder informieren.
Genau, wenn du zu Mutti gehst und da siehst du so einen Scheiß, dann sagst du dir gleich, ist ein Kündigungsgrund, weil das Internet gibt es besser für dich.
Genau. Oder man nimmt das halt mal selber
in die
Hand.
Und dann helfen, genau. Und dann einfach quasi das direkt machen.
Nee, bei meinen Eltern gibt es leider kein anderes Internet.
Ja. Einzelschicksale halt.
Tja,
leider nicht. Ja.
Aber ich meine, es gibt ja auch Leute, die wollen das Internet schneller machen. Zumindest die Telekom versucht es. Zwar mit diesem Vectoring. Ich meine, wir haben nicht so die Ahnung, haben wir schon festgestellt. Wir können nur kurz sagen, Vectoring bringt mehr schnell auf diesen alten Kupferleitungen. Also noch schneller wird es natürlich gehen, wenn irgendwie jetzt jeder eine Glasfaserleitung nach Hause kriegt. Das wird aber, erstens wird nicht jeder eine kriegen und zweitens wird es noch eine Weile dauern. Und drittens drosseln sie einen auf den Leitungen noch schneller, als sie einen auf den Kupferleitungen zurzeit drosseln. Und
ist einfach direkt Anti-Spaß-Internet dann.
Ja, genau.
Genau.
Hast du super viel Spaß mit deinem super schnellen Internet und dann bam, ist weg.
Und dann plötzlich
fällt es auf Edge runter quasi. Auf DSL-Edge.
Nee, wenn es ein Edge wäre, du fällst unter Edge.
Ja, ich glaube,
es ist
relativ DSL
Lite,
ist
relativ genau
Edge. Nee, es ist nicht Edge.
Ist sogar ein bisschen, ganz bisschen schneller als Edge.
300
aber
Kilobit.
384.
Und Edge war 260.
Ja, theoretisch auch.
Ja, aber so. Aber auf jeden Fall auf DSL-Lite-Geschwindigkeit, was halt auch kein Zustand ist.
Was einfach kein Internet ist.
Nee, ist kein Internet. Also ich war bei meinen Eltern letztens, das ist kein Internet. Das geht nicht.
Aber schneller machen.
Genau, wir waren bei Vectoring. Und zwar, ich meine, die DESLAMs, die stehen ja schon draußen überall. Und dass sie jetzt auf den paar Metern Kupfer von diesem DESLAM zu dir nach Hause noch schneller das Internet machen können, nämlich bis zu 100 Mbit Download und 40 Mbit Upload.
Also das ist nicht schlecht.
Das ist einfach super gut.
Ist eine neue Technik entworfen worden, die Vectoring heißt. Die ist auch schon spezifiziert und ich glaube, die allerneueste Fritzbox, die kann das auch schon. Die kann auch schon Vectoring, wenn der Anschluss es könnte. Bis das aber in Deutschland passieren kann, war es nötig, dass da unsere Bundesnetzagentur zustimmt, weil das Ganze funktioniert nur, wenn ein Provider alles kontrolliert, was in diesem DESLAM so passiert. Der muss also alle Leitungen, die da rein und rauskommen, unter seiner Kontrolle haben. Denn es wird sogenannte Echo-Kompensation benutzt. Also man versucht, dieses Übersprechen, was auf den Leitungen passiert, vorher raus zu berechnen und wegzurechnen oder sogar.
Nee, nicht wegberechnen, sondern man sieht das voraus und moduliert das Signal dann so auf die beiden Kupferkabel, dass man, indem man das Übersprechen quasi voraussieht, da einen dritten Kanal schafft. Also eine dritte Leitung quasi neben den beiden Kupferleitungen, die man dann quasi hinten am anderen Ende wieder raus multiplexen kann oder demultiplexen kann. Also das ist irgendwie, das ist Black Magic, die ich technisch gesehen auch nicht richtig verstehe.
Die muss man auch nicht verstehen.
Aber es ist ziemlich abgefahren.
Also außer man will sich damit wirklich auseinandersetzen, aber was jetzt da gerade passiert, das ist genauso wie mit diesem ganzen Glasfaserzeug, wo die da so viel Magie mitmachen, dass man da quasi selber schon den Doktor in diesem Gebiet braucht, um es selber zu verstehen.
Ja. Und ist es tatsächlich.
Und das ist halt, also es ist super cool, dass du da solche Magie überhaupt machen kannst. Und wenn ihr da irgendwie mehr lesen wollt, dann gibt es da garantiert Internetseiten.
Bestimmt.
Aber sehr cool auf jeden Fall.
Ist ja ein ITU-Standard, also kann man sich bestimmt auch irgendwo durchlesen, wenn man dafür bezahlt oder so. Jedenfalls will das die Telekom, wollte das in Deutschland machen. Und weil wir ja eigentlich diese Entbündelung haben, das heißt, jeder eigentlich der Telekom sagen kann, hey du, ich möchte mal an deinen DESLAM und Kunde XY in Straße bla anschließen, würde das halt nicht gehen, weil dann der eine Provider, in dem Fall die Telekom, wenn die den Outdoor-DESLAM, Outdoor-Slam dahingestellt hat, dann würde das halt, weil sie nicht wissen, was auf dieser Einleitung passiert, weil es halt ein anderer Provider hat, könnte man nicht rausrechnen, wie jetzt das Übersprechen ist. Ja. Und deswegen wollten sie das quasi weghaben, dass sie das machen müssen. Und sie wollten quasi die Kontrolle über alle Leitungen auf diesem Ding haben. Und das musste die Bundesnetzagentur entscheiden. Und sie haben so entschieden, dass es unter Umständen geht und unter Umständen nicht geht.
Das ist jetzt auch ein bisschen schwammig.
Ja, so. Sie wollten halt irgendwie allen es recht machen und das war ein bisschen schwierig natürlich. Also sie haben wahrscheinlich gesehen, die Telekom könnte da einen neuen Service anbieten und es wäre eigentlich ganz cool. Auf der anderen Seite wollten sie die anderen auch nicht so behindern und deswegen ist jetzt so ein bisschen Wischwasch rausgekommen. Also im Endeffekt, die Telekom darf das machen, wenn sie es auch wirklich macht. Und wenn sie es nicht macht, muss sie zulassen, dass die anderen mit dabei sind. Mhm. Jetzt ist halt bloß so ein bisschen die Frage, okay, wann, wie weist wer nach, dass die Telekom auf den DESLAMs das auch wirklich macht und nicht nur gesagt hat, nee, wir lassen dich da nicht drauf, Mitbewerber, weil wir wollen ja vielleicht Vectoring machen und es dann nicht macht. Also da müsste halt irgendwie dann noch irgendwie eine Strafe oder sowas drauf, wenn sie es tatsächlich nicht machen, ja, wo den Wettbewerb behindern.
Also nochmal zur Erklärung, DSLAM oder DSLAM oder wie auch immer man es ausspricht, das ist der DSL Access Multiplexer. Das ist quasi das Kästchen, wo die Telekom oder sonstige Provider Glasfaser hingehen und dann auf Kupfer übergesetzt werden. Das steht dann meistens irgendwo auf neben Haus an der Straße.
Größere graue Kästen, die ein bisschen Krach machen.
Ja, die ein bisschen vor sich hin brummen.
Genau, und Vectoring ist genau die Funktion, die dieses Übersprechen als Störungsquelle rauszurechnen, indem du weißt, was alle gesendet haben.
Ja.
Und dafür musst du nämlich auch die komplette Kontrolle haben, damit du weißt, was alle gesendet haben.
Ja.
Und das ist quasi Magie. Ja. Du hast da keine mehr Channel oder so, sondern du kannst einfach mehr benutzen, weil du weniger Rauschen hast. Und das ist die Magie.
Ah, ich habe das so verstanden, dass, also, dann
bessere
Fehlerkorrektur.
Genau.
Okay.
Und du rechnest quasi die Fehler raus, die passieren werden, wenn du ein Übersprechen hast. Und dadurch kannst du dann auch mehr Kanäle in dem Dings benutzen, einfach weil du weniger Rauschen hast. Besonders in den höheren Frequenzen. wo du dann relativ starkes Rauschen hättest durchs Übersprechen, das du dann aber wieder rausrechnen kannst und dann passt auf einmal wieder das Signal. Mhm. Und das ist die Magic.
Ja. Na gut, was sie ja auch schon mal machen könnten, dass es wenigstens ein bisschen schneller wird, ist den Telefonteil abschalten, weil dann hätten sie ja auch schon mal die unteren Frequenzen.
Das gibt's doch, das heißt irgendwie Annex J. E oder Annex J, genau.
Genau. Wird ja auch noch nicht gemacht, oder meistens nicht. Aber
kann man mittlerweile kaufen bei der Telekom. Okay. Ich habe keine Ahnung, was da der Produktname ist, aber das geht mittlerweile. Du kannst da sagen, du willst einen DSL-Anschluss und zwar einen reinen, wo da nicht noch der untere Frequenzbereich für Telefon belegt ist.
Kriegst du dann auch mehr Internet? Oder sagen die ja, dann, ja, hast nicht. Du halt nicht mehr dann.
Ich glaube, das ist einfach nur billiger, weil du den Telefonanschluss nicht zahlst. Aber du brauchst dann halt keinen Splitter mehr und so.
Aber ich glaube, sie wollen ja eh ab 2016, 17 irgendwas kein ISDN und kein Telefon mehr anbieten, sondern nur noch VoIP. All IP-Netz.
Ja gut, das macht ja auch Sinn. So. Ja.
Und dann könnte man ja immer diesen Frequenzbereich, der früher für normales Telefon benutzt wurde, gleich mal mitbenutzen.
Ja. Ja. Und genau, was jetzt hier im Chat noch besprochen wurde, ist, dass es halt mehr oder weniger dann halt auch so ein bisschen ein Ausweg der Telekom ist. Die wollen sich irgendwie, die haben wahrscheinlich auch nicht großartig Lust, ihr Glasfasernetz noch sehr viel stärker auszubauen, wie sie es eh schon tun. Und damit kriegen sie halt höhere Bandbreiten hin, plus sie haben noch eine Ausrede, dass sie Kontrolle übers Netz brauchen,
ja.
Ohne dass sie jetzt großartig in neue Technologie investieren müssen, weil im Endeffekt, also beziehungsweise neue Leitungen legen
müssen.
Das war
jetzt so ein Seiteneffekt, einfach. Ja. Das ist einfach eine coole Technik.
Ist eine coole Technik, ja. Aber reicht halt ein Firmware-Upgrade und die Kontrolle über alle Leitungen und richtig, schon geht's halt.
Das ist halt
wesentlich
was,
billiger als Glasfaser, als die Straßen aufzubuddeln und Glasfaser in jedes Haus zu legen.
Das ist halt irgendwas, was in Software gelöst werden kann und halt mal irgendwie deployed werden kann, ohne dass du jetzt halt groß irgendwie neue Hardware und neue Leitungen legen muss. Also ist schon billiger.
Ja. Und von daher könnte es Investitionen hemmend sein. Und das jammern ja auch jetzt so ein bisschen die Mitbewerber der Telekom an. Auf der anderen Seite können die natürlich auch Deslams irgendwo hinstellen. Aber das Problem ist natürlich meistens, wenn die irgendwas ausbauen, dann sagt die Telekom auch, wir machen da mal.
Ja, das ist dann so, ja, wir würden da ja investieren, aber dann wollen wir irgendwie ein paar Jahre unsere Ruhe haben. Ja. Das ist halt so ein bisschen das Problem.
Mhm. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Viel mehr können wir da, glaube ich, auch nicht zu sagen. Wir werden jetzt mal abwarten, was passiert. Es muss jetzt die EU muss erstmal noch zustimmen und bis das passiert ist, wissen wir es auch noch nicht so richtig. Okay, Qt 5.1.
5.1 und das hat, das funktioniert jetzt besser, beziehungsweise erstmals auf Android und iOS. Und das ist eigentlich ein cooler Ansatz, weil dann hast du quasi ein Framework, was auf allen Plattformen funktioniert, also wirklich auf allen Plattformen, die man sich so vorstellen kann, sogar auf BlackBerry 10, was auch immer. Und prinzipiell ist das eigentlich eine coole Sache. Du hast
was?
Ja, also prinzipiell ja. Ich habe ja mal in dem Bereich Cross-Plattform Mobile-Gedöns gearbeitet und das ist einfach halt ein super Schmerz, weil du hast halt wirklich gute Applikationen auf den Geräten, müssen sich halt an gewisse UI-Standards halten und gewisse Funktionalität bereitstellen und da müssen die Widgets sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten und das kriegst du halt mit der Cross-Plattform-App kaum hin.
Ja, also die Qt benutzt ja die APIs von den jeweiligen Betriebssystemen, deswegen geht es schon, also.
Müssen wir mal sehen, bis die ersten Apps da sind.
Genau, bis die ersten Apps da sind. Also es gibt, die haben irgendwie zwei Sachen eingeführt.
Also ich meine auf Sailfish OS ist Qt ja sowieso irgendwie die Nummer eins. Auf Ubuntu-Telefonen, wenn sie denn rauskommen, die werden Qt sein. Also im Mobile-Bereich, also zumindest jetzt bei den neueren Open-Source-Systemen.
Die es de facto noch nicht gibt oder die
noch
nicht, de facto nicht eingesetzt werden.
Genau, aber die ja vielleicht demnächst bald
morgen,
kommen.
Morgen kommen die.
Ist das schon eine Möglichkeit? Und wenn es da jetzt Support für iOS und Android gibt, könnte es auch sein, dass da irgendwie noch ein paar Apps dann halt Cross-Plattform rauskommt.
Ich tatsächlich nicht dran. Ich meine, es gibt ja auch schon sehr oder relativ lange diesen Ansatz, dass man zum Beispiel Flash über LLVM nach iOS, also nach nativem ARM-Code runterkompilieren kann auf iOS. Aber die Apps die da dann rausgekommen sind. Ich kenne kein Beispiel davon, wo die Apps wirklich gut laufen und so weiter. Die waren dann alle irgendwie so suboptimal. Das geht vielleicht noch für Spiele, wo du irgendwie eh überall dein eigenes Custom Interface machst. Aber wie gesagt, du hast gerade auf Android und auf iOS, die sind sich zwar so vom Touch her und so weiter, benutzen beide Touch, aber die sind halt von den UI-Konzepten relativ unterschiedlich. Beim einen hast du diesen Home-Button, beim anderen hast du irgendwelche Kontext-Klicks und so weiter.
Da hast du auch Home-Buttons.
Diesen Menü-Button meinte ich. Nicht den Home-Button, den hast du auf beiden, das stimmt. Den Menü-Button hast du auf Android, aber auf iOS, da gibt's halt nur den einen Home-Button. Und du machst halt deine Navigation und so weiter ganz anders. Es könnte sein, dass es irgendwie im Ansatz hinkommt, dass du eine App schreibst und die fühlt sich halbwegs nativ an auf beiden Plattformen, aber da musst du wahrscheinlich den Programmierer sehr stark einschränken oder der muss dann für jede Sache irgendwie seine Custom Views implementieren.
Prinzipiell ist es erstmal auf jeden Fall keine schlechte Sache.
Ja, ist es generell nicht. Ich wollte halt jetzt irgendwie auf beiden Plattformen meine Apps nicht in C++ entwickeln oder irgendwie in QtML oder wie das Ding heißt.
QML, ja.
QML, genau.
QML ist,
das ist so ein
JavaScript. Du kannst ja den App wie heißt das Ding hier, App Qt Creator nehmen dafür. Oder?
Könnte man machen. Also ich habe selber jetzt noch nicht groß in Qt entwickelt, deshalb weiß ich es jetzt nicht, aber
QML ist halt so JavaScript ähnlich. Also
skriptisch. Das Problem ist halt, du hast da halt auch wiederum dann einen Layer dazwischen, der die ganze Zeit der Entwicklung auf den Target-Plattformen hinterherhechelt. Also wir hatten das schon mal vor einer Weile mit diesem Ruby Motion, wobei das Ruby Motion halt sehr iOS-zentriert ist und da halt im Endeffekt wahrscheinlich auch schnell nachlegen kann. Aber Qt muss ja im Endeffekt alle Plattformen unterstützen, die da jetzt aufgelistet sind. Und das geht dann wirklich bis zum komischen BlackBerry runter. Also ich bin da sehr kritisch. Ich glaube nicht, dass das so der große Fortschritt in der App-Entwicklung sein wird, aber das können wir ja mal auf uns zukommen lassen.
Ja, aber man sieht halt auch, wenn jetzt wirklich die anderen Plattformen noch kommen, keiner wird sich leisten, irgendwie die App für 4, 5 OS zu schreiben. Ist halt einfach so.
Ja, klar, aber im Endeffekt muss ich halt auch tatsächlich sagen, wenn du dann jetzt Indie-Entwickler bist und mit deiner App Geld verdienen willst, dann ist klar, welche Plattform du da supporten willst.
Jetzt noch,
ja, klar. Also das momentan
kann nächstes Jahr schon komplett
momentan anders aussehen. Vielleicht in den nächsten paar Jahren. Ich sehe es halt momentan so, dass so auf die User, die Android oder Windows benutzen, das sind meistens Leute, die eher so vorher ein Dumbphone hatten und dann halt jetzt irgendwie, weil sie halt WhatsApp oder irgendwie Facebook oder sonst was mobil nutzen wollen, dieses Telefon gekauft haben.
Ja, und auch die werden irgendwann mal erwachsen sein und Geld haben und anderes verkaufen.
Nee, glaube ich nicht. Das ist so eine Generation von Leuten, die nicht gewohnt ist, Geld für Software auszugeben. Und ich glaube, als Entwickler bist du da momentan bei iOS ziemlich gut aufgehoben, weil da die ganze Mentalität vom Großteil der Benutzer, also gut, ich stelle jetzt viele über einen Haufen, das ist klar, das sind mit Sicherheit auch welche auf Windows oder auf iOS, auf Android unterwegs, die bereit sind, Geld für gute Software zu zahlen, aber ich glaube, auf iOS sind es halt einfach mehr.
Ja, noch.
Ja, klar. Also das wird man dann sehen, wie es sich in den nächsten paar Jahren ergibt. Aber
und man sieht ja, der Marktanteil von iOS fällt ständig, von daher, also sowohl in Europa als auch
Amerika. Es liegt aber auch daran, weil die ganzen Leute, die bisher Feature-Phones oder Dumb-Phones, wie wir es nennen, hatten, jetzt mittlerweile Smartphones haben und die sind halt nicht bereit, irgendwie 800 Euro für ein iPhone auszugeben, was ich auch natürlich nachvollziehen kann. Mhm. Aber das, ich glaube halt, ein Großteil der, wie soll ich sagen, des generierten Werts durch Apps oder des der Einnahmen von durch Apps, die werden halt auf iOS statt.
Würde ich jetzt tatsächlich nicht so pauschal sagen, aber ist ja auch egal.
Also ist halt zumindest meine eigene Erfahrung. Die Leute, die tatsächlich professionell Android entwickeln, die machen das quasi nur als Freelancer im Auftrag von irgendwelchen Firmen, die Apps dann quasi kostenlos anbieten wollen oder es als Zusatzfeature anbieten wollen, dass sie jetzt eine Android-App haben. Aber die wenigsten sind tatsächlich als Indie-Developer also ich kenne sehr viele Entwickler, die wirklich ihr täglich Brot mit iOS-Entwicklung Vollzeit verdienen als Independent-Entwickler, aber ich kenne keinen einzigen, der das für Android macht. Mag es Leute geben, aber
ja gut, das vielleicht liegt vielleicht auch in einem Kontext.
Das kann natürlich auch sein, dass es meine persönliche Filterbubble ist, dass es so ist, weil halt da tatsächlich ein Großteil der Leute iOS benutzt. Das ist gut möglich, aber das ist so mein Eindruck.
Ja, okay.
Also cool. Ich persönlich würde sagen, für Cross-Plattform-Entwicklung ist da mittlerweile eigentlich bietet sich so dieser Firefox OS-Ansatz schon eher an, dass du sagst, okay, das sind halt Web-Apps oder das, was WebOS davor gemacht hat. Dass man sagt, okay, man hat eh schon sehr viele Webentwickler und dann kann man es auch im Endeffekt sagen, man macht die Webgeschichte und die Rendering-Engines und die APIs, die man anbietet, gut genug, dass man damit coole Apps machen kann.
Ja, da hast also, du ja dann was für später noch, oder?
Das kann ich jetzt kurz ansprechen. Das ist jetzt nicht für später. Wir haben ja vor einer Weile mal über dieses Forecast.io geredet und haben halt gesagt, ja, es ist cool und schön animiert und so weiter, wenn man das im Browser anguckt. Ich habe das jetzt mal auf meinem Handy, also auf meinem iPhone, so als Bookmark auf den Homescreen gelegt und da ist es halt mal richtig cool, weil das ist eine der wenigen Web-Apps, die sich fast nativ anfühlt. Also so, was Touch angeht, was die Gesten angeht, wenn man irgendwie das Telefon dreht oder so und so weiter. Das ist halt alles echt nett gemacht. Und ich denke, das könnte irgendwie in die Richtung gehen. Aber, ja.
Gut, muss man mal abwerten. Also ich meine, da kann man nur sagen, es bleibt spannend, ja. Weil sich doch da noch mehr tut als man das jetzt vor vielleicht ein, zwei Jahren noch hat absehen können.
Ja, das kann gut sein, ja. Also ich muss sagen, unter Firefox Browser Dingsy tut die App nicht so cool wie bei dir.
Nicht?
Aber okay. Es kann auch liegen, an dem Firefox liegen, weil das ist ja auch so komisches Frickelzeug.
Also Firefox auf Android.
Ja. Mhm. Firefox auf Android, sorry. Ja. Los.
Forecast. Aber du hast ja auch Chrome.
Ja, ich habe auch einen Chrome. Ich probier's mal.
Ja, gut. Also wir werden es abwarten. Wir werden da garantiert noch sehr, sehr oft drüber sprechen und mal gucken, was auch nächstes Jahr bringt. Ich glaube, das bleibt noch. Oh, das
wird also ich würde es cool finden, wenn alles HTML5 Magic ist, muss ich sagen.
Ja, kann ja auch noch sein.
Ja, wie gesagt, da hast du halt wieder das Problem, dass wahrscheinlich jede App versucht, ihr eigenes User-Interface-Konzept durchzudrücken, was dann halt für den User im Endeffekt nicht so cool ist. Schauen wir mal. Also bei Webseiten geht's ja auch, da kommen die User auch mit klar, größtenteils.
Aber du hast auch gemeint, zum Beispiel das Forecast-Zeug ist ganz cool, also warum nicht?
Ja, klar, bei Forecast ist es ganz cool, aber die machen halt im Endeffekt User-Interface-technisch auch ihr komplett eigenes Ding, was halt auch okay ist, weil es ist eine Web-App. Aber ich finde halt so, von nativen Apps, da gab's letztens auch irgendwo Statistiken, dass so generell von nativen Apps viel, viel mehr erwartet wird als von Web-Apps. Und man hat zum Beispiel bei diesem letzten Upgrade der Facebook-Apps, hat man das deutlich gemerkt, die haben sind wegmigriert von, sie machen sehr, sehr viel in Webviews und rendern das ganze Zeug mit HTML5 hinzu, sie machen alles nativ und da ist die App bestimmt um Faktor 2 oder 3 schneller geworden und lässt sich besser benutzen und stützt nicht so oft ab und so weiter, also da hat man den Unterschied schon deutlich gesehen. Und ich finde halt, da ist halt das Webzeug noch nicht weit genug, um da wirklich alles ersetzen zu können.
Also unter Chrome funktioniert es auch nicht. Aber unter dem iBrowser sah es echt cool aus, kann man nichts sagen.
Okay, dann ist es vielleicht eher so auf den Mobile Safari auf dem iOS-Device optimiert. Das kann ich natürlich nicht sagen.
Ja. Okay. GitHub wird 5.
Ja, gut zu feiern. Also das ist wirklich...
Echt, ist das schon wieder so lange
her? Das ist schon echt lange her, ja.
Krass.
Ich weiß gar nicht, wann ich meinen ersten Account gemacht habe. Das war irgendwann 2009 oder so.
Kann man das nicht wo nachschauen? Kann man bestimmt. So GitHub Stats oder sowas machen?
Da kann man bestimmt
GitHub. Ja, nee, siehst du sofort. Also ich bin erst 2012 auf GitHub gekommen. Januar 2012.
Wo warst du noch auf?
Nee, ich habe es einfach nicht wirklich gebraucht. Ich habe meine eigenen Repositories und es hat gereicht irgendwie. Also siehst du es, wenn du dich in deinen eigenen Account einloggst und auf dein eigenes Profil gehst.
Ah ja, genau, 23. August 2009. Ja. Jo. Doch, also das ist wirklich einer der Dienste Webseiten. Wenn du auf deinen Account gehst, links joint. Unten.
Ja. August.
Ja, github.com/ dein Name und dann.
August 2009, ja.
Jo.
Ich glaube, du hast mir das sogar gezeigt, oder?
Das kann sein, ja. Ja, das ist wirklich eine der Webseiten und eines der Projekte, was so über die letzten Jahre mir extrem viel gebracht hat, was einfach so Arbeit in Open Source und sonst irgendwas vereinfacht hat und so weiter. Also das ist halt wirklich cool, so gerade diese Konzepte mit Pull Requests und so weiter, das
benutze das
schon super.
Das macht einfach Spaß.
Also ich
benutze dieses Pull Request Zeugs.
Wenn ich mal das Bedürfnis habe, irgendwelche Sachen bei einem Open Source Projekt zu fixen, ja.
Wirst also du gepull-requested ganz oft?
Bin ich schon.
Also einmal, jetzt, also ist schon mal passiert oder na, passiert das öfter?
Zum Beispiel, du kannst ja...
Also ja, bei uns weiß ich.
Bei unseren Shownotes passiert
das öfter. Ja, klar, aber das ist ja auch, das ist irgendwie Typos fixen.
Ja, also ich habe ein Projekt, halt wo sowas öfters passiert, das ist Yaxima, aber da arbeite ich ja selber nicht mehr mit und habe die Notifications deshalb abgeschalten.
Das heißt eigentlich nicht.
Also und die anderen, die anderen Open-Source-Projekte auf meinem GitHub-Account, die sind momentan so ein bisschen eingeschlafen. Ich bekomme noch Sachen, zum Beispiel für Podding, was jetzt, wo ich irgendwie demnächst weiterentwickeln soll, dass wir unser Octopod mal ablösen können. Also das wird unsere Next Generation Podcast-Hosting Plattform.
Plattform.
Genau. Und da habe ich jetzt letztens auch schon mal Pull-Request bekommen. Ansonsten mache ich momentan nicht so viel Open-Source-Entwicklung. Und ja, aber passiert. Und gerade so jetzt für die Shownotes und so weiter ist es ja auch echt cool.
Ja.
Und ja, das ist halt auch so ein Grund, weshalb wir jetzt halt auch gucken, dass wir bei unseren nächsten Hosting-Geschichten den ganzen Content wieder in Plaintext-Files packen, damit wir da halt Pull-Requests kriegen können.
Ja.
Weil das ist halt echt ein cooles Feature. Also jetzt vorausgesetzt, man hat halt die Hörer, die mit sowas umgehen können, die wir zum Glück haben.
Ja, weil wir einfach so coole Hörer haben.
Wir haben so coole Hörer.
Unglaublich. So coole Hörer. Hm?
Aber zum Thema GitHub und Egor kann alles kaputt machen.
Egor.
Also wir hatten ja mal den Egor Homakov, der schon vor einer Weile irgendwie Rails-Geschichten kaputt gemacht hat. Und der hat jetzt so ein bisschen weiter angefangen und hat mal wieder ein Proof of Concept für GitHub rausgehauen.
GitHub Pages.
GitHub Pages in dem Fall. Und zwar Cookie-Tossing. Das heißt quasi, dadurch, dass man auf GitHub Pages seinen eigenen Content hochladen kann, kann man da beliebiges JavaScript ausführen oder von seinen Besuchern ausführen lassen, besser gesagt. Und damit kann man theoretisch oder auch praktisch Cookies der Hauptdomain github.com überschreiben. Also man kann die nicht, die haben schon alles so im Ansatz eigentlich richtig gemacht, dass man die Cookies jetzt nicht auslesen kann und so weiter, aber man kann die halt einfach über JavaScript überschreiben. Und das könnte dann zum Beispiel dafür sorgen, dass du über so einen modifizierten Cookie ausgeloggt wirst, wenn du davor auf eine bestimmte modifizierte GitHub Pages Seite gesurft hast.
Ist das ein Problem?
So im weitesten Sinne. Also es nervt halt.
Okay.
Und das geht dann halt, also in diesem GitHub Blogpost ist es halt auch beschrieben, was sie da tun, um das dagegen zu machen. Und der letzte Teil ist einfach so, ja, okay, wir geben auf, weil man könnte halt theoretisch in der Endlosschleife den Browser mit Cookies zu spammen und die Browser haben ein hartes Limit, was so Cookies angeht. Mhm. Und dann schreibst du einfach irgendwie, ich glaube, Chrome sind es 160 oder so, schreibst einfach 160 Cookies rein. Echt? Und dann schreibst du noch einen mehr rein und dann sind alle anderen davor einfach weg.
Echt?
Also, beziehungsweise alle anderen vor den 160, die du da reingeschrieben hast. Du kannst halt einfach den kompletten Cookie-Speicher zumachen.
Mhm. Deswegen ziehen sie jetzt auf eine andere Domain.
Genau, und darum haben die jetzt ihre GitHub Pages, GitHub Pages Hosting auf github.io umgezogen, weil das ist ja momentan total hip und toll, IO-Domains zu benutzen für alles. Genau. Und jetzt ist halt GitHub Pages auf einer eigenen Domain und die werden dann früher oder später dann halt die GitHub Pages Links alle redirecten und dann ist auch gut so. Und dann haben die im Endeffekt so ihr GitHub-Zeug auf der eigenen github.com Domain und ihr Pages-Zeug auf dem anderen und dann können die Pages-User von mir, können dann irgendwie Cookies von anderen überschreiben, aber das ist eh egal, weil du kannst eh keinen dynamischen Content mit irgendwie Cookies auslesen auf der Serverseite und so weiter auf GitHub Pages hosten, deshalb ist es auch relativ irrelevant.
Okay.
Ja, aber man kann alles kaputt machen.
TM.
Sie haben es einfach einen guten Zeitpunkt gefunden, um einfach mal ihren Shit auf ein anderes Domain zu parken. Weil das da unter GitHub ist eigentlich auch falsch. Das ist ja eigentlich was anderes, sind ja. Deswegen passt es schon, finde ich, dass man die GitHub Pages auch auf ein anderes Domain parkt.
Ja.
Und jetzt haben sie halt das gemacht. Und ich weiß nicht, der Angriff ist jetzt irgendwie nicht so hardcore.
Ja, das ist jetzt nicht so, du kannst jetzt irgendwie sehr viel kaputt machen, aber du kannst halt so ein bisschen was kaputt machen. Und das ist schon nervig genug, wenn du irgendwie Cookies von Usern überschreiben kannst oder irgendwie die ausloggen kannst oder irgendwie sonstige Späße. Das ist schon nervig.
Okay, dann bist du aus GitHub ausgeloggt.
Ja, dann musste ich wieder einloggen.
Wow, das ist echt ein krasser Angriff. Das ist echt erste Weltangriff. So scheiße, ich wurde aus Facebook ausgeloggt. Die Huren, no.
Ja.
Überleg mal die Möglichkeiten.
Ja. Er ist zum Beispiel so ein bisschen nervig, wenn man zum Beispiel, wie ich für meinen Firmenaccount, habe ich ja Two-Factor Auth für meinen Google-Account.
Oh ja.
Und da ist es ein bisschen nervig, dass wenn ich dann irgendwie auch mal aus Versehen ausgeloggt bin und mich dann wieder einloggen muss, da muss ich erst mein Telefon suchen und die SMS und dann den Code abtippen. Und
siehst du die Tränen, wie sie mir einfach die Wange runterlaufen?
Ja, das ist First World Problem.
Erste Weltproblem.
Ich weiß, aber ist schon so.
Ich muss mich wieder einloggen, muss ich erst mein Telefon suchen. Und dann werde ich vielleicht noch abgelenkt von den ganzen Twitter- und Facebook-Posts, genau, die ich jetzt lesen muss.
Genau, dann muss ich eine halbe Stunde dran sitzen und meine Notifications ab.
Gott, ey. Ja. Diese Probleme einfach.
Furchtbar.
Und das alles nur, um mich wieder einzuloggen.
Genau.
Kommen wir zu Decaf.
Genau. Decaf ist irgendwie auch nicht so richtig sinnvoll, weil sich es wahrscheinlich auch nie richtig durchsetzen wird.
Ach so.
Aber es ist mal ein ganz, ganz cooles Projekt, finde ich. Also da hat jemand WebKit dahingehend modifiziert, dass man da drin eine Ruby-VM statt JavaScript ausführen kann. Und dann kannst du halt im Endeffekt also inklusive DOM und allem, was dazugehört, kannst du halt im Endeffekt deine Webseiten in Ruby skripten.
Das Problem, sie haben halt immer noch den DOM.
Ja gut, oder heißt das DOM? Document Object
Model? That.
Ist egal. DOM. That DOM.
D-R, DOM.
Gibt es dann auch R-Query, so Ruby-Query?
Ich glaube
für den DOM, weil du hast ja immer noch den DOM. Das heißt, du hast diesen ganzen Schmerz mit dem DOM immer noch und dann brauchst du quasi wieder extra Ruby-Libraries, die dann quasi jQuery nach kodieren, damit du das Internet wieder benutzen kannst.
Aber dann! Nee, dann kannst du es halt immer noch nirgends einsetzen, weil das wahrscheinlich, das ist halt ein Proof of Concept, aber ich finde es halt ganz cool.
Ja, so. Nee, es ist super cool. Das gab es auch, glaube ich, mal für Python irgendwie.
Das kann gut sein.
Also die haben, glaube ich, nicht den DOM gehabt, sondern konntest einfach nur Python-Dinge tun.
Mhm.
Aber ja.
Ja, also als Proof of Concept ist es schon ganz cool, aber ich glaube halt nicht, dass, weil JavaScript ist halt so de facto Standard und geht halt so schnell auch nicht weg.
Und es funktioniert gut genug.
Genau, und wenn du unbedingt Ruby machen willst, dann kannst du halt auch irgendwie Ruby machen und das nach JavaScript kompilieren oder so.
Genau.
Ich meine, es gibt ja mittlerweile...
Du kannst alles nach alles kompilieren.
Also es gibt so viele...
Alles geht nach JavaScript.
Ja genau, es gibt so viele Compiler, es war ja Atkins Law. Also, oder, nee, Atwood hieß er, Jeff Atwood, dass irgendwann jedes Projekt einfach nach JavaScript portiert wird, weil es geht.
Weil es geht.
Und ja,
dann verschickt es E-Mails.
Genau, weil dann ist es fertig. Aber
Gott sei Dank.
Ja, es ist ein nettes Projekt und ich glaube, das ist vielleicht mal so, vielleicht ganz interessant, wenn man sich das auf der technischen Ebene oder den Source Code mal angucken will oder sowas.
Ja.
Oder einfach mal zum Ausprobieren, wie es sich dann anfühlen würde, Ruby im Browser zu
skripten. Ich finde es ja cool. Die haben einfach so Bugs wie multiplying two large integers in the console results in a crash. Das ist halt schon das ist vielleicht nie so praktisch.
Das kann schon passieren.
Aber dafür ist es halt cool. Dafür ist es Ruby. Überleg mal.
Ja.
Ich hatte heute auch wieder Ruby gehabt. Und dann ist es Gott sei Dank wieder weggegangen. Weil ich das dann in Python gefunden habe, was ich brauche.
Auch gut.
Den That's What She Said, Board, den ich auch noch deployen muss irgendwann.
Okay.
Ja. Was war das?
Ich weiß nicht, die sagen irgendwie, dass das irgendwie was tot ist. Ach, Ock ist tot.
Ja, Ock ist tot. Komm, echt.
Blick's schon wieder.
Ist schon wieder Storm in den Stream gekommen.
Ja, genau. Wundert euch nicht, der Ock-Stream ist gerade tot, aber dafür gibt's ja Opus. Gut, sorry, ich war abgelenkt.
Wir bleiben bei Browsern.
Beim Firefox.
Genau, Firefox 23.
Plus 1, Firefox plus 1, ja.
Genau, Firefox plus 1.
Die sind richtig hart, die Jungs.
Da wird's ganz schön hart. Also wir haben ja schon lange das Problem oder so den Fall, dass wir so interessante Warnungen bekommen, wenn wir den SSL-Seiten haben und da Mixed Content drin ist. Also das heißt...
HTTP-Content.
Genau, das heißt, man hat zum Beispiel jetzt irgendwie, keine Ahnung, einen WordPress-Dashboard und da sind zum Beispiel Grafiken, die von HTTP-Domains geladen werden oder JavaScript, was von HTTP-Domains eingebunden wird oder so.
Ja.
Und das soll halt in Zukunft beim Firefox nicht mehr gehen, weil die dann halt irgendwie auch der Meinung sind, dass wenn verschlüsselt, dann sollte man das halt auch richtig machen. Und ja, dann sollte halt auch nur Content von SSL-gesicherten Seiten geladen werden und ist eigentlich auch sinnvoll, bloß das wird wahrscheinlich Teile des Webs ein bisschen kaputt machen.
Also ja. Was es auf jeden Fall kaputt machen wird, was es auf jeden Fall kaputt machen wird, ist mein RSS-Reader. Ich meine, du gehst mit SSL drauf und dann versucht er diese ganzen RSS-Feeds zu laden, die Bilder, und dann geht's alles nicht mehr. Das ist ja ein bisschen blöd.
Das kann man doch aber auch, könnte ja zum Beispiel die Sachen in einem iFrame laden, wobei geht dann auch nicht mehr, ne? Das
sollte eigentlich nicht
mehr. Nee, das darf ja nicht gehen.
Dürfte auch nicht gehen.
Ja. Das wäre auch. Dann muss dein RSS-Reader halt die ganzen Bilder cachen und selbst ausliefern. Bam.
Not bad. Aber das macht er nicht.
Ja.
Und vor allem, da bräuchtest du ein extra CDN, das das macht, wenn du viele User hast.
Ja, ein bisschen CDN brauchst du eh.
Ja, also das sowieso.
Und dann kannst du auch gleich ein bisschen mehr nehmen. Ein
bisschen mehr, klar. Aber bei kostenlosen RSS-Rinnen.
Also ich habe letztens übrigens eine Alternative gefunden, die zu Google Reader, die ich vielleicht mal ausprobieren wird. Das Ganze nennt sich Feedbin. Ja. Feedbin.me. Das sieht mal ganz nett aus, kostet irgendwie $2 im Monat. Wenn das cool ist, ist es mir das wert.
Aber ich hab wie gesagt Old Reader und der macht irgendwie das Richtige.
Ja, also ich warte jetzt noch, bis so die nächsten Updates von der App, die ich hauptsächlich als RSS-Client benutze, so rauskommt, was Reader ist.
Ach so, ist immer nichts passiert.
Der arbeitet halt dran. Das ist halt, ich glaube, ein Entwickler, der halt die Apps für Mac und iOS macht. Und ich habe da auch noch so ein paar Kumpels, die gerade an einer anderen App fürs iPad arbeiten. Da werde ich einfach mal schauen.
Ja, das ist jedenfalls schon noch ein bisschen traurig.
Was?
Dass der Google Reader einfach stirbt.
Ist immer noch traurig, ja, aber das Leben geht weiter. Who
cares? Also nee, aber nochmal zu dieser Firefox-Geschichte. Das wird tatsächlich einige Apps und einige Web-Apps und sowas wirklich noch treffen, die so einen Scheiß halt noch machen. Also ich glaube, da müsst ihr alle mal gucken, ob ihr sowas nicht tut. Also mir ist mit einem Schlag auch so ein, zwei Projekte eingefallen, wo ich gedacht habe, irgendwann habe ich dieses Warnschild doch schon mal gesehen, dass irgendwie, Achtung, sie verschicken das jetzt hier unverschlüsselt, wollen sie das wirklich tun? Und dann müssen wir echt nochmal so durchgucken, ob also alles, was man so programmiert hat in letzter Zeit, was noch benutzt wird.
Ja, wobei die Warnung, die du meinst, das wäre ja tatsächlich legitim. Das ist ja einfach nur eine Webform, was über HTTPS ausgeliefert wird, was aber als Target eine HTTP-Seite hat.
Das meinst du, das geht auch?
Das ist ja kein Mixed Content, das ist ja nur ein Kontextwechsel von sicher auf unsicher. Ja. Aber ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob das auch unter diese Policy fallen würde.
Das müsste man ausprobieren.
Also da kommt bestimmt noch eine Warnung, dass man sowas nicht tun soll, aber ich weiß nicht, ob das generell geblockt wird. Aber ich gehe jetzt eher davon aus, dass also Bilder und JavaScript geblockt werden.
Die Frage ist halt, wenn man es konsequent macht, müsste man sowas auch sein lassen, weil du bist im HTTPS-Kontext und willst nicht, wenn du Sachen wegschickst oder so, dass die plötzlich unverschlüsselt rausgehen. Das willst du ja eigentlich nicht. Wäre ja schlimm, wenn du mit deiner Bank plötzlich, wenn du auf Senden klickst, dann doch unverschlüsselt redest.
Das wäre natürlich sehr doof, ja, das stimmt.
Also von daher müssten sie sowas eigentlich auch blocken, aber müssen wir mal ausprobieren. Oder wenn ihr es ausprobiert habt, könnt ihr uns ja mal in die Kommentare schreiben, ob uns das noch geht. Ja. Also mir fallen da auf jeden Fall so ein paar Web-Applikationen ein, die man nochmal
dann apropos Sachen, die kaputt gehen.
Ja?
NetControl ist now in core für Arch Linux. Das heißt, die haben einfach mal jetzt gesagt, NetConfig ist viel zu Mainstream geworden und deswegen wird es jetzt gedroppt und alle sollen NetControl nehmen.
NetControl habe ich schon wieder nicht mitbekommen.
Nee, ich auch nicht. Ich habe gar nicht gewusst, dass es sowas gibt.
Okay.
Aber ich finde es cool, dass es jetzt
das quasi ist besser, core
ist. Was ist NetControl?
Ich habe keine Ahnung. Das ist das neue NetConfig.
NetConfig benutzt ihr die ganze Zeit für eure...
Hier, NetControl ist...
Ich benutze ja immer noch den Network Manager, deswegen.
kannst du den auch drehen?
Ja, bestimmt.
Ich lösche jetzt einfach mal NetConfig, weil das ist bestimmt nicht mehr so cool. So, auf geht's hier.
Auf jeden Fall, wenn es gedroppt ist, dann...
Das kann nicht wichtig sein.
Nicht
dann,
so gut.
Dann guck dir mal NetControl an.
Ja, genau.
Alles wird besser.
Ja, oder härter. Also Firefox wird, glaube ich, eher härter.
Ja, noch was, was sie irgendwie machen, ist jetzt irgendwie bei die Cookies zu blockieren, wenn die irgendwie von anderen Domains kommen.
Genau, also man hat ja zum Beispiel den Fall, dass man irgendwie eine Webseite aufruft und dann sind da vielleicht irgendwelche iFrames oder sonst was eingeblendet.
Die von ad.
Ja, genau, irgendwelche Werbebanner eingeblendet.
Cookies kommen.
Und da kommen dann quasi Cookies und Firefox hat es schon vor ein paar Wochen, Monaten irgendwann angekündigt, dass sie das machen wollen und die wollen jetzt irgendwie halt auch standhaft bleiben, dass die nämlich die Third-Party-Cookies standardmäßig nicht zulassen.
Ja. Sehr gut. Oder nicht gut. Oder doch sehr gut eigentlich.
Also eigentlich ist es schon was Gutes, weil das macht halt mehr, macht halt.
Ich glaube, ich werde jetzt wieder mehr Firefox benutzen. Die sind echt coole Jungs.
Ja, die machen auch coole Sachen. Also ich hatte in der letzten Zeit, also bei mir ist es ja immer so, ich wechsle Browser oder ich wechsle irgendwelche Programme, wenn wir
die Unterhosen.
Nee,
ganz so oft. nicht so oft wie der.
Ui, du weißt nicht, wie oft der seine Unterhosen wechselt.
Voll Kleini.
Voll Ego. Was der wieder behauptet. Nee.
Gut.
Nee, ich wechsle die immer, wenn mir das Tool, was ich bis
wenn sie steht.
Oh Gott.
Jetzt kommen wir zu dem unlustigen Teil.
Nee, Felix, das ist nicht wie bei deinen Socken, die man gegen die Wand wirft und sie dann noch gut sind, wenn sie nicht haften bleiben.
Immerhin bleiben sie nicht stecken.
Das ist richtig. Okay.
Ach ja.
Sehr lustig.
Ninja-Socken. Aber machen wir einfach weiter, als ob nichts gewesen wäre.
Nee, weißt du, wechselst deine Browser, wolltest du sagen.
Ich wechsle meine Browser immer nur dann, wenn sie mir hart auf den Sack gehen und Chrome geht mir momentan noch nicht hart auf den Sack. Ja. Das wollte ich eigentlich sagen.
Also Chromium ist ja bei mir auch mein Standardbrowser. Aber ich meine.
Er tut halt, was er soll und ich bin halt generell jetzt nicht so auf den Browser angewiesen, weil ich halt so, ich habe halt keine lokalen Bookmarks, sondern das ist alles in irgendwelchen Services oder in meinen Notizen gespeichert.
Notizen.
Und ansonsten ich habe so ein paar Extensions, die ich oft benutze, aber die gibt's dann meistens auch auf allen Browsern. Und darum habe ich jetzt so nicht so generell das große Probleme, den Browser zu wechseln. Ich habe auch schon mal eine Zeit lang irgendwie Safari ausprobiert, aber der haben mir die Tastatur Shortcuts nicht gepasst und so weiter. Aber irgendwie, also wenn der Chrome mir irgendwie zu creepy wird oder mich nervt, dann nehme ich halt einen Firefox oder umgekehrt. Oder irgendwann halt Opera oder sowas. Aber
Opera ist ja eher alles eins.
Eigentlich nicht.
Nicht?
Also nee, eigentlich will ich Opera, glaube ich, nicht benutzen.
Solange du nicht anfängst, so zu Safari zu nehmen oder so.
Wie gesagt, ich habe mal eine Weile Safari benutzt oder mal versucht, aber irgendwie.
Der ist nicht so cool wie der Chrome.
Nee, der hat sich auch irgendwie nicht richtig angefühlt. Also, aber es gibt Leute, die schwören da drauf, ich jetzt nicht so. Jedem das seine. Solange
mehr Firefox benutzen.
Ja, ist auch eine gute Wahl, weil Firefox ist auch ein cooler Browser.
Und wenn ihr böse Sachen machen wollt, dann probiert doch mal Bitcoins zu minen mit Malware.
Wir haben was übersprungen.
Oh, Firefox Bezahlsystem. Genau. Firefox OS das bekommt Bezahlsystem.
Genau.
Stimmt. Ich sollte mal einfach chronologisch die Sachen machen.
Mhm.
Ja.
Genau, wir waren auch noch, da gibt es nämlich auch wieder Innovation. Und zwar.
Naja, so innovativ ist das Ganze.
Du kannst Sachen kaufen. Du kannst Sachen bezahlen.
Ja. Mit deinem OS.
Ja, und da gibt es quasi dann eine API für. Die in Firefox OS eingebaut wird, was halt auch dementsprechend eine JavaScript-API sein wird und damit kannst du dann quasi wahrscheinlich irgendwo deine Bezahldaten auf deinem Telefon hinterlegen.
Also so wie Google Play und iOS, wie heißt es da?
App Store. Oder iTunes oder je nachdem, was man
da Kaufgedings gibt's jetzt auch bei Firefox OS. Deswegen so richtig innovativ kann man jetzt nicht sagen, aber gut, dass sie jetzt sowas auch eingebaut haben. Aber worüber wird denn das dann abgehandelt? Also ich meine, die müssen doch dann irgendwie einen Bezahlpartner oder sowas haben oder soll sich das jeder?
Also tatsächlich ist es ja nicht so, dass es eine App ist oder irgendwie sowas, wo man auf dem Telefon was kaufen kann, so App-Store-mäßig, sondern es ist eine API, die man als Entwickler benutzen kann. Und da wird dann ein Token generiert, der dann quasi vom Gegenüber verifiziert werden kann und dann wird es wahrscheinlich im Hintergrund, also hier steht, das ist basiert auf Google Wallet und der Mozilla Payment API. So.
Okay. Müssen wir mal sehen, bis erste Anwendung.
Genau.
Erstmal brauchen wir erstmal ein Telefon, was Firefox OS hat und standardmäßig damit ausgeliefert wird. Und dann brauchen wir jemanden, der mal diese APIs benutzt, dass da auch schönes, tolles Zeug rauskommt. Aber irgendwie, es gibt ja jetzt scheinbar doch ein Firefox Marketplace-Gedöns, um da was zu kaufen.
Ja, sind wir mal gespannt. Ja.
Na gut. Wissen wir nicht genau, auf jeden Fall kann man da jetzt irgendwas kaufen vielleicht. Im Firefox OS, wenn man eins hat.
Genau. Wenn man eins hat.
Ja, wenn man eins hat. Und einfach in einem Firefox-Browser, ich meine.
Ja. Und wenn du nicht genug Geld hast, dann machen wir jetzt den Teil mit den Bitcoins.
Genau.
Dann musst du nämlich die Rechner suchen, Rechner infizieren, die das machen.
Apropos Bitcoins, wir haben noch ganz schön viel über Bitcoin zu reden.
Ja, dann machen wir.
Haben wir sonst nichts?
Also gut, in der letzten Zeit ging es halt ziemlich hoch und runter mit dem Kurs, aber genau, das haben, glaube ich, alle mitbekommen, oder?
Ja, aber die Frage ist halt, warum? Ein Grund fand ich...
Weil das eine Spekulationsblase war?
Nein.
Doch.
Auch?
Ja.
Ja, natürlich, also grundsätzlich Spekulationsblase.
Alles,
immer. Es gab aber irgendwie den Bitcoin-Billionär auf Reddit, der dann irgendwie Bitcoins verschenkt hat. Und zwar irgendwie ein paar 20 an irgendwie Leute.
Also der hat halt so für Zehntausende Dollar Bitcoins verschenkt. Genau. Für irgendwelche Posts, die er gut fand.
Genau.
Ist doch gut.
Das ist eine coole Sache prinzipiell. Und das war halt gerade zu dieser Zeit, wo dann auch die Mt. Gox dann langsam wurde. Das heißt, dass du da nicht mehr so richtig gut verkaufen konntest.
Ja, das ist auch ganz lustig. Da wurde ja eine Zeit vermutet, dass Mt. Gox gededost wurde, aber tatsächlich haben sich nur versucht, sehr unglaublich viele Leute gleichzeitig neue Accounts zu holen.
Ja.
Ja.
Also.
Die wollten halt verkaufen, die wussten halt, jetzt ist der gute Zeitpunkt
zu verkaufen. Jetzt ist der Zeitpunkt, genau. Und da wollten einige Leute irgendwie Accounts neu anlegen und dann jetzt Krams verkaufen. Das Komische ist halt einfach, dass dieses Accounts anlegen und das ganze Trading, dass es quasi auf der gleichen Maschine läuft. Und das ist halt schon irgendwie ein bisschen weird, wenn man sich das anschaut. Und dass sie da in ihrem, ich weiß gar nicht, in irgendeinem Blog oder im Forum haben sie gesagt, so, oh, wir sind so toll, deswegen waren wir so langsam. Und das ist einfach ein riesen Scheißdreck. Mt. Gox ist einfach so ein Krepel.
Ja, ist es wahrscheinlich auch.
Und
ich glaube, das ist halt auch irgendwie so wie so alles um Bitcoin rum, wahrscheinlich halt auch irgendwie so, halt so ein Hobbyprojekt und ist halt wahrscheinlich nie darauf ausgelegt worden, jetzt irgendwie Tausende oder wer weiß wie viele Hunderttausende von Usern zu bedienen.
Wahrscheinlich schon, aber die haben halt so gemacht, so mit dem Daumen, so, oh ja, das passt ungefähr. Aber so richtig sich das durchdacht, das glaube ich auch nicht. Und das ist halt schon Krepelzeugs.
Ja, weil im Normalfall, wenn man sowas überlegt, dann macht man das ja halt auch nicht so, dass man sagt, okay, man macht es auf dem gleichen System, auf dem man auch das Trading macht, wie du schon gesagt hast, sondern normalerweise macht man es ja dann so, dass man zumindest sagt, okay, wenn ein neuer Sign-up kommt, dann packt man die Sachen in die Queue und lässt den User irgendwie so lange warten, bis dann halt die Queue abgearbeitet ist oder sowas.
Ja, es macht auf jeden Fall nicht die Trading-Box kaputt.
Ja.
Weil die haben damit nichts zu tun.
Aber wir haben schon gelernt, wir können alles kaputt machen. Deshalb.
Man kann alles kaputt machen. Wir machen Gott sei Dank nicht alles kaputt.
Mann. Das nicht. Ja.
Genau. Aber er ist doch ein Mann. Egal.
Du nicht?
Das Mann mit einem N.
Ach so.
Ja.
Jedenfalls, also das ist schon ein krasser Krepel und ich finde es blöd, dass die Mt. Gox sagt, dass sie deswegen so cool sind. Sondern super Bullshit ist. Aber. Der Bitcoin-Kurs ist dann super hart gedroppt, also super hart, als glaube ich immer noch $120 oder so. Da können wir ganz kurz schauen hier. Was sagt der aktuelle...
Was sagt das Internet zum Kurs? Zum Bitcoin-Kurs?
BTC. Gucken, was das sagt hier. $124.90. Das heißt, der ist von $240 oder $270 eine Zeit lang auf über die Hälfte abgestürzt, unter die Hälfte abgestürzt. Und das ist halt schon eine Ansage. Aber es wäre halt trotzdem cool, wenn sich jetzt der Kurs weiter so halten würde, weil Bitcoins als Konzept sind relativ cool. Und deswegen
könnten wir jetzt mal
Thema kommen.
Ja. Mich interessiert ja Bitcoin jetzt nicht mehr so sehr.
Wieso nicht? Weil du keine mehr hast.
Ich hatte noch nie welche.
Und ja, deswegen kann es dich auch nicht interessieren. Ja. Das interessiert natürlich einen automatisch mehr, wenn man auch was davon hat.
Ja, ich glaube, ich habe 0,0 irgendwas Bitcoins.
0,0 irgendwas?
Ja. 0,01 oder so.
Ja, ja.
Aber ich auch.
Ja. Und deswegen, ja, ich habe mal angefangen, irgendwie das Ding zu installieren, ein bisschen rumzuspielen und dann.
Man hat ja früher noch irgendwie 0,25 Bitcoin geschenkt bekommen, damals. Das ist quasi noch super nichts wert war und jetzt auf einmal super viel wert. Und ja, ja. Aber wir haben da schon ja so
also oft drüber geredet. Irgendjemand ist auf jeden Fall in der Lage, da noch mehr Geld draus zu machen, indem er
quasi Malware
Rechner infiziert.
Malware, so quasi, er sagt, das ist das neue Skype 12 oder so.
Hatten wir sowas nicht ähnliches schon?
Ja, das gab's schon mal. Ja, das war ein Scheiß natürlich. Das ist dann irgendwie, das kann irgendwie.
Also es gab's schon mehrfach. Das Besondere hier ist jetzt bloß, dass es geschafft hat, viele Rechner zu infizieren.
Genau, also er hat Malware geschrieben, die oft runtergeladen und installiert wurde, weil er irgendwie gemeint hat, das ist neue Skype oder sowas, was auch immer. Und damit waren dann 20.000, wie viel? 200.000 Rechner? Wie viel waren es? Wo steht das hier?
Es war eine Menge.
Es waren eine Menge Rechner. Und dadurch, dass der Kurs halt gerade so unendlich hoch ist, hat sich das auch sogar noch gelohnt.
Ja, ist doch gut.
Und also für ihn, gut für ihn natürlich.
Wieso? Das lohnt sich doch für ihn immer, oder nicht?
Ja, also es lohnt sich natürlich mehr, wenn der Bitcoin-Kurs auch gut ist. Ja. Das Problem war halt, von der Zeit lang, wo der Bitcoin auf irgendwie $5 war, da hat sich das nicht richtig doll gelohnt, auf den CPU zu meinen. Natürlich wäre es jetzt der nächste logische Schritt, ist die Grafikkarte mit zu benutzen von den ganzen komischen Computern. Aber er hat jetzt hier gerade nur CPU benutzt, das heißt, es war slow. Aber dadurch, dass es viele Computer waren, war es dann auf einmal wieder halbwegs anständig. Mehr als 2000 pro Stunde war der Download übrigens. Ja, aber super. Die Idee ist auch nicht neu und das haben auch schon andere Leute gemacht und es ist halt mal wieder hochgepoppt, weil jetzt auch Bitcoin so
die Fähigkeit. Ja, ich meine, das ist halt so, ist ja eigentlich schon offensichtlich, dass man sowas dann machen will, weil man hat jetzt quasi eine Möglichkeit, so Rechenleistung, die einem mit Botnetzen mehr oder weniger unbegrenzt zur Verfügung steht, in Geld umzuwandeln. Und zwar direkt, ohne dass man irgendwie User spammt oder sowas oder irgendwie sonstige böse Sachen macht, sondern einfach, indem er ihre CPUs zum Glühen bringt. Mhm.
Die meisten Leute merken es wahrscheinlich.
Ja, genau, die meisten Leute.
Du merkst es.
Ja, wahrscheinlich schon.
Wir schon,
aber. Nee, du merkst ja auch, wenn der Computer langsam.
Ja, gut, dann denkst du, da ist dann Windows wieder kaputt und starten einen Computer neu oder so. Nee,
neu installieren, weil es ist ja sofort wieder
kaputt. Ach, die installieren doch nicht neu.
Die sagen
fast. Die sagen einfach, mein Computer ist langsam und das ist halt mehrere Tage langsam und dann ärgern sie sich und da machen die gar nichts.
Okay. Ja, stimmt.
Ist so.
Na gut, das ist halt irgendwie.
Also ich kann jetzt nur von meinen Eltern und sowas ausgehen. Du glaubst
doch
nicht, dass die einfach
mal. Aber das Problem ist ja, dass die auch keinen super harten Supercomputer hat. Sondern halt so ein Pentium 3 oder sowas.
Ein bisschen besser, aber ja. Aber trotzdem, das sind ja die Rechner, die angegriffen werden.
Ja, das stimmt. Die auch das neue Skype haben wollen dann.
Genau. Wenn man sich im Internet bewegt, aufpassen auf jeden Fall. Nicht Malware installieren und auch nicht einfach copy-pasten.
Auch nicht copy-pasten. Das fand ich eigentlich ein interessanter Angriff, muss ich jetzt mal so sagen. Ja, weil es ist nicht richtig praktikabel. Aber erzähl doch einfach mal, Flydi, was du darüber denkst.
Ja, ich habe mir den Code gerade angeguckt. Das ist schon, es ist halt mehr oder weniger, also ich habe gerade überlegt, ja, es gibt ja noch keine offiziellen JavaScript-APIs für Copy-Paste, weil sonst könnte man das einfach so machen, so einfach sagen, wenn du hier irgendwas markierst, dann kopiere ich dir mal irgendwie was Böses in das Clipboard, aber das geht ja momentan mit JavaScript gar nicht. Aber das ist anders gelöst, und zwar haben die dann im Endeffekt diesen Code-Block und dann steht da irgendwie so jetzt als Beispiel git clone und dann irgendwie eine Repository-URL, aber dann ist halt zwischendrin nochmal ein Span, was halt mit CSS so gestylt wird, dass es gar nicht angezeigt wird.
Ah, dass es quasi genauso aussieht.
Genau, dass du quasi das dazwischen nicht siehst, aber wenn du das dann markierst und kopierst, dann wird dieser Shell-Command quasi mit in dein Clipboard gespeichert und wenn du es dann in deine Shell ausführst, dann sagt er hier irgendwie, hallo, du, Username, das war eine schlechte Idee und so weiter und so fort, du sollst keinen Code kopieren und sag dir noch die erste Zeile von deiner etc-passwd.
Ja, stimmt, ich hab's auch gerade gesehen. Ja. Oh, fies.
Also, es ist interessant. Aber ja.
Ja, also so richtig praktikabel muss man halt wirklich schauen. Es hat nicht so viele Use Cases, wo du wirklich Code aus Webseiten kopierst. Außer du bist auf Dings, wie heißt es, Stack Overflow. Aber dafür brauchst du dann auch wieder XSS. Du brauchst genau das Cross-Site-Scripting, damit du das überhaupt hart durchziehen kannst. Ja. Und wenn du das gefunden hast, dann kannst du erstmal Geld noch ein bisschen wenigstens. Mit anderen Dingen dann halt. Und nicht, indem du dann ihren Computer schrottest, indem du da Shellcode pastest.
Also es gibt jetzt scheinbar für Oh My Satchel ein Plugin, was irgendwie Safe Paste Macht ich.
Nach dem Ding, oder?
Nach dem Ding. Das ist da irgendwie direkt auf der Webseite auch verlinkt. Ich habe es jetzt noch nicht richtig durchgelesen, was das Teil gerade macht. Ich habe das nur gerade gesehen.
Dann, Felix, du wolltest unbedingt über den Facebook-Home-Button reden.
Ich wollte bloß sagen, dass ich es blöd finde.
Nächstes Thema.
Das ist quasi auch schon. Und ich finde. Ja, also es ist irgendwie ein Homescreen für dein Android.
Ja, oder fürs HTC First.
Was auch ein Android ist?
Ja.
Also nur für Android?
Vielleicht, ja.
Also kannst du ein Android-Telefon kaufen und dann dieses blöde Zeugs drauf machen. Dann ist es quasi so ein Feature-Phone-Dings, wo du dann wirklich bloß noch die Sachen hast, die du auf jeden Fall dann haben willst.
Also du hast einfach ein Telefon mit Facebook.
Du hast dann quasi ein Facebook-Telefon.
Mhm.
Ne, Facebook-Screensaver quasi.
Ja.
Ziemlich genau das, oder? Facebook Screensaver passt, glaube ich, ganz gut.
Ja, also es ist ein Lockscreen und ein
Launcher.
Ein App-Launcher, also ein Homescreen. Also du hast im Endeffekt dann halt mehr Social-Gedöns-Integration. Ich glaube, das Besondere an dem Ding ist, dass es jetzt ausnahmsweise für Android mal nicht ruckelt und irgendwie einigermaßen flüssig läuft.
Also sollte man das installieren, wenn man so ein altes Telefon hat und dann irgendwie das schneller machen will?
Vielleicht, ich weiß es nicht.
Ich glaube nicht.
Ich weiß es auch. Also das Ding ist, da gab es mal einen lustigen Blogpost auch von den Facebook-Entwicklern, wie die tatsächlich da noch irgendwie mit Bytecode-Generierung und sonstigem rumgefrickelt.
Wo die da ihre eigenen Sources gepatcht haben, ihren eigenen Binary-Code gepatcht haben.
Ja, die haben da irgendwie in der laufenden App Sachen gepatcht, um irgendwie...
Damit sie mehr Funktionen haben können.
Ja.
Weil sie einfach nicht genug Platz für ihre 1000 Millionen Funktionen haben. Und dann überlegt man sich, okay, was macht Facebook nochmal? Die machen diese Bilder und Texte, die dann von den anderen Leuten kommen.
Du musst halt überlegen, das ist halt in einer App schon sehr viel drin. Die haben da noch einen kompletten Chat-Client mit drin. Okay, die gibt's auch als extra App. Dann haben die da das ganze Bildersharing mit drin. Dann haben die da im Endeffekt, ich weiß nicht, User-Verwaltung, sonst irgendwas
die mit haben drin. Mehr Funktionen, als du bei Java benutzen kannst.
Yeah.
In einer fucking File.
Ja.
Das ist nicht richtig. Egal, was du machst, du hast irgendwas falsch gemacht. Und wenn du dann glücklich bist und dem Internet erzählst, so, yeah, fuck, wir haben unsere eigenen Binaries gepatcht, nur damit wir unsere super Bloat-Software überhaupt benutzen können, dann ist das keine Aussage. Also keine Aussage, über die man stolz sein kann.
Nee. Ja.
Also fucking Bloat-Software und dann Binary-Patching. Jedenfalls, Facebook Home, ich weiß nicht, ob sie sowas immer noch machen, ich hoffe nicht. Vielleicht ist sie auch schlank geworden, vielleicht ist jetzt, wird
Facebook Home ist bestimmt total schlank.
Wenn du das auf dein Android 2.3 installierst, dann hast du vielleicht voll das schnelle Computer auf einmal, der dann viel cooler ist.
Also
geht das auf Facebook 2.3?
Also
Facebook 2.3.
vielleicht, ich weiß es nicht.
Ja, also Facebook Home ist irgendwie...
Also vielleicht macht es Sinn, weil im Endeffekt, es gibt ja schon diverse Hersteller, die so... Android modifiziert ausliefern und dann irgendwie HTC Sense drauf klatschen oder irgendwie Samsung hat da sein eigenes Zeug und diverse andere Hersteller machen das auch. Im Endeffekt will man das eigentlich nicht, weil man dann schon das Stock-Android haben will.
Also Nerds wollen das,
ja. Ja, dass man halt zumindest irgendwie Updates bekommt, weil dann, je weniger dein Betriebssystem modifiziert wurde, je eher ist es wahrscheinlich, dass du ein Update bekommst.
Aber da wär's, also bei dem Launcher, wär's dann ja wirklich so, dass du dann immer noch dein Stock Android runter hast und du kannst es updaten und ganzen Shit und du hast nur was anders aussieht und ich finde, das ist gar nicht schlechter Ansatz.
Und den könntest du dann tatsächlich auch noch getrennt updaten.
Ja, genau.
Was ja auch noch nicht schlecht ist.
Was dann eine coole Sache ist eigentlich.
Kann man schon machen, aber... Ich weiß nicht.
Also das, was sie da quasi gemeint haben auf ihrer Keynote, dass es so fucking die Welt verändert und shit, das wird
nicht. Das ist halt nicht. Das ist ein Bildschirmschoner.
Es ist ein fucking Screensaver.
Ja.
Und Microsoft hatte diese Idee zuerst.
Ja.
Ja.
Sie haben Microsoft gesagt, ihr seid dumm, wir hatten das zuerst mit dem Social. Das hatten wir schon vor 2 Jahren gesagt. Und Microsoft. Was soll man dazu noch sagen, ja? So, Facebook sagt, oh, wir haben voll die tollen Ideen und dann ist scheiße und dann sagt Microsoft, oh, wir hatten die Idee zuerst und das ist scheiße. Das ist aber meine persönliche Interpretation dieser Vorkommnisse.
Hardcore-Laser.
Hardcore-Laser. Das ist ein Hardcore-Laser. Und zwar, der schießt keine Drohne in Luft, sondern der kann dich aus einem Kilometer Entfernung 3D einscannen.
Cool.
Was ich super cool finde.
Das ist schon weit.
Das ist ganz schön weit, ja. Und er macht dann quasi, hier siehst du die Bilder, und dann kann er dich quasi...
Das heißt, du kannst in einem Kilometer woanders sein?
Nee.
Wie? Nee.
Also du kannst eingescannt werden vom Kilometer aus.
Na, und dann kann er mich doch noch woanders hinbeamen.
Nicht was? Hinbeamen, der kann dich, also der könnte dich replizieren, wenn das
genau,
technisch möglich wäre. Ja.
Das,
dann, naja,
das ist doch wie beamen dann.
Ja, nee, eben nicht, weil dann bist du hier und ein Klon von dir ist ein Kilometer weg.
Ja, ja, und dann muss man nur den Klon hier erschießen und dann bin ich ein Kilometer weit weg.
Ja, welcher Film
war das nochmal? Star Trek? Nee. Der Star Trek-Teil, wo sich auflösen.
Das stimmt auch. So, auch. Ja. Nee, The Prestige gab es auch noch so eine Geschichte. Das ist auch noch so ein, aber egal.
Weil was wäre... Wenn sie jetzt dich quasi hier nicht wegmachen würden, sondern nur da erscheinen lassen würden.
Dann wärst du ein Klon. Das wäre eigentlich immer so.
Und das ist halt schon irgendwie fies, wenn man darüber nachdenkt. Ja.
Aber sie müssen immer den einen töten, um den anderen hinzubringen.
Das hilft nichts.
Ja. Ja. Also wir sind dem Beam einen Schritt näher, sozusagen. Ja,
quasi. Also wir haben die erste Funktionalität.
Also aus einem Kilometer Entfernung, sagen wir
aus
mal
aus einem Kilometer Entfernung, genau.
Super Hardcore-Laser, der das auch aus einem Kilometer machen kann.
Also genau.
Das hätte
super
sich Scotty auf der Enterprise gewünscht.
Also
die hat er doch.
Wenn das so ein super Hardcore-Laser ist, dann kann der wahrscheinlich auch, wenn der genug fokussiert wird, einfach dein, nach dem Scannen dich einfach vaporisieren oder beim Scannen.
Genau, das ist so praktisch, das ist wie bei Tron. Dann so
ja genau, und dann plötzlich bist du im Computer.
Bam. Ja, voll gut. Ja, bist du ja quasi auch, weil du eingescannt wurdest.
Und dann hast du einen wütenden Hintern.
Eigentlich ist es Tron. Und sie haben gesagt, also das Research, die Harriet Ward University Research, die haben auch gemeint, dass sie das bis zu 10 Kilometer Entfernung machen können. Und das ist halt schon cool irgendwie. So ein Laser, der dich dann einscannen kann. Was ich mir halt gut vorstellen kann, du tust sowas auf irgendwie auf ein Hochhaus, nimmst das mit, ich weiß nicht genau, wie groß das Ding ist, wie so eine Kanone. Und dann wartest du, bis einer irgendwie seinen Schlüssel auf den Tisch legt und dann kannst du den mit diesem Superlaser einscannen. Und dann einfach zu Hause ausdrucken.
Die Frage ist halt, ob du das genau genug hinbekommst.
Also die sind echt super, super genau.
Ja, aber du musst ja auch die andere Seite, die dem Tisch zugeneigt ist, von dem Schlüssel abscannen können.
Wieso?
Ja, weil da ja auch Rillen drin sind, die irgendwie für das...
Sind die zwangsläufig wichtig, ist die Frage.
Das kann ich dir nicht sagen, ich bin kein Schloss-Experte.
Ich kann es dir sagen, das ist nicht so super wichtig.
Okay, dann vielleicht nicht.
Würde ich jetzt, also ich behaupte
es einfach so. Kommt,
nee,
es kommt auf den Schlüssel drauf an.
Ich habe tatsächlich keine Ahnung davon.
Doch. Also ich hatte schon so Sicherheitsschlüssel, da sind halt an der Seite noch so lustige Löcher drin und so weiter.
Sicherheitsschlüssel, genau. Pappalapapp.
Wir können ja mal hier einen Schlüssel, wo haben wir Schlüssel?
Ja.
Ganz viele Schlüssel.
Also der benutzt irgendwie 1560 Nanometer.
Guck mal, den
Pulse.
Schlüssel, wenn du den nur von einer Seite abscannst,
würde der rein. Klar, aber was ist mit dem Schlüssel hier? Du hast hier einen fucking Rillen drin und die sind.
Ja, aber die Rillen sind die auf beiden Seiten gleich, die sind könnten beide auf
seiner Seite.
Aber so ein Schlüssel
seid dabei, wenn es wieder heißt, wir gucken Schlüssel an.
Mal gucken wir Schlüssel an. Ja. Sonst lesen wir immer nur das Internet vor.
Jedenfalls, also aber diesen Angriff auf Schlüssel abscannen, beziehungsweise nachmachen. Die auf dem Tisch liegen, gab es schon mal, ich glaube, da habe ich schon mal drüber geredet, mit der Superkamera, wo du dann ein super hochauflösendes Bild machst und daraus dann ein Replikat von dem Schlüssel baust.
Ich bin ja immer noch dafür, mit dem Seifenabdruck.
Was für ein Ding?
Schlüssel in Seife reinpressen, beide Seiten.
Ja, aber du bist auf einem Hochhaus, ganz woanders und kannst quasi diesen Schlüssel replizieren. Ja. Das ist eine coole Sache. Für dich jedenfalls. Weiß nicht, was ihr darüber denkt, aber ich find's cool und ich wollte es mal sagen.
Man kann in Häuser auch auf andere Seiten einbrechen als mit Schlüsseln.
Eins mit Schlüssel.
Schlüssel. Keykarten.
Raketen? Das geht auch.
Atomabfälle?
Atomabfälle, ja.
Okay.
Genau.
Der Computer bewertet dein Essay und du hast da denselben Link reingefangen.
Ich habe den einige Male reingemacht.
Ja, der ist ja heute irgendwie schon dreimal in diesem Dokument aufgetaucht.
So gut.
Ja.
Ist doof, weil ich finde...
Ich habe schon bei Roger Ebert vorhin gedacht, irgendwie passt der Link nicht ganz, aber...
Ich finde den jetzt auch nicht wieder. Es ging prinzipiell erstmal darum, dass du Computersoftware hast, die deinen Essay bewertet und dann dir direkt eine Note geben kann, nachdem du ihn abgegeben hast. Und das ist eigentlich relativ cool. Ich finde jetzt aber leider den Artikel nicht wieder. Wir können einfach weitermachen. Ich fand die Idee nur cool. Und wenn es passiert, dann hast du nämlich quasi Instant Feedback und kannst direkt nachschreiben. So. Oh, du hast verkackt, kein Problem. Ich kann dir direkt das nachschreiben.
Nochmal.
Oder du verbesserst dich ja. Du musst ja nicht, muss ja kein Nachschreiben sein, sondern sagen, okay, du hast hier so ein paar Dinge und du kannst sie direkt verbessern, weil du noch irgendwie eine halbe Stunde Zeit hast, um ein Essay zu schreiben. Und das ist echt relativ cool.
Ja.
Essay Computer.
Genau. Währenddessen mache ich mal weiter mit diesem ARM-Zeug.
Ja. Lizenzproblem.
Genau, also das Ding ist, Linux ist ja so Cross-Plattform, beziehungsweise unterstützt halt mehrere Plattformen. So
das hätten wir auch Installment in der Woche nehmen können, fast.
Ja, so ungefähr. Genau, und das Ding
weil
ist...
Die FSFE hat wieder rumgemimt.
Ja, die haben wieder geheult.
Die haben gesagt, mi,
war es die FSFE Code? Oder nur die FSF?
Nee, nur FSF macht sowas. FSFE ist nicht ganz so schlimm.
Ja. Nee, es war eigentlich waren es die,
also
die Typen von GPL-Violations.
Ah ja, aber bestimmt hat der Stallman da seine Finger drin. Der hat gesagt, mi, im Linux-Kernel
ist... Ja, das kann sein.
Komischer Code. Mhm.
Also das Ding ist, es ist ja nicht mal komischer Code. Die Sache ist ja, die ARM... ist ja eine RISC-Architektur, das heißt, die haben relativ wenige Instruktionen, die halt dann super optimiert sind und im Endeffekt muss halt dann dein Compiler oder dein Betriebssystem dir Sachen anbieten, um das auszugleichen, dass du da komplexere Sachen drauf machen kannst. Jetzt gibt's da Code im Linux-Kernel, der emuliert dir quasi Fließkomma-Arithmetik, was halt so normale Intel x86-Prozessoren und so weiter in Hardware drin haben.
Softfloat.
Ja. Ist da quasi im Kernel mit implementiert. Und der Mensch, der damals diesen Code geschrieben hat, das ist der sogenannte John R. Hauser. Und der hat da halt an diesen Code eine Zusatzlizenzbedingung gestellt, die sagt, dass er nicht zur Verantwortung gezogen werden kann. Also durch Fehler in diesem Code kann er nicht zur Verantwortung gezogen werden. Und das widerspricht irgendwie in bestimmten Teilen der GPL-V2. Welchen genau kann ich gerade nicht sagen, weil
da kannst du dann in Verantwortung gezogen werden oder was?
Das ja, vermutlich.
Glaube ich aber auch
eigentlich. Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen, muss ich sagen.
Also die ist halt relativ ähnlich wie jetzt so irgendwie BSD oder ja. MIT-Lizenz, dass man sagt, BSD, hey, hier Namensnennung genau. Und ich bin nicht schuld. Scheint aber irgendwie ein Problem mit der GPL-V2 zu sein.
Mit Abschnitt 6.
Ja, also wie gesagt, deshalb genau darum benutze ich keine GPL, weil die Lizenz ist mir viel zu komplex, als dass ich die jetzt irgendwie am Stück verstehen könnte. Darum, ja, anderes Thema.
Das ist ja auch awesome.
Genau, jedenfalls haben die dann bei dem Autor nachgefragt, ob der das denn rausmachen würde, damit die den Code drin behalten können. Und der hat gemeint, nein. Und dann haben sie Torvalds gefragt, was man denn machen soll. Und der hat auch gesagt, nein, bleibt drin.
Genau, der hat gesagt, ist mir alles egal.
Und wenn Torvalds das sagt, dann muss es stimmen.
Ja, ich meine...
Keiner kann was gegen Torvalds sagen, außer Stallman vielleicht. Nein. Aber der ist ja gerade eh in Bolivien, deswegen ist vollkommen egal.
Also deswegen ist der Linux-Kernel ja auch schon nicht GPL V3, sondern dediziert V2. Also nicht V2 und höher, sondern
ja, und V2. Auch wahrscheinlich, was denkst du, was das für ein Aufwand wäre bei den ganzen Autoren, die alle um Erlaubnis zu fragen, die Lizenz zu ändern.
Was ist mit denen, die einfach verstorben sind?
Ja, zum Beispiel. Was ist mit denen?
Da musst du neu schreiben.
Nee, 70 Jahre warten.
70?
Ja, das oder, ist oder irgendwie, lange Zeit für so was ist denn tatsächlich? Was ist jetzt mit Software von Leuten, die gestorben sind? Was passiert mit den Rechten daran? Also so
geht das nicht an die Erben über?
Ja, das heißt, du musst die Kinder dann von irgendwelchen Leuten
finden. Und was, wenn die keine Kinder hatten?
Ja, eben.
Dann
hast du ein Problem.
Nö, weiß ich nicht.
Dann musst du dann tatsächlich 70 Jahre warten. In 70 Jahren
oder ist es nicht? Also in Amerika könnte es durchaus sein, dass das dann Public Domain
ist. Das kann natürlich sein, dass es
Public Domain ist. Aber bei uns nicht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wir wissen es nicht.
Lizenzen, das ist wieder so ein...
Genau, wir sind keine Juristen.
Ein Fass ohne Boden.
Wir sind keine Juristen und wissen es einfach nicht. Auf jeden Fall gibt es da jetzt so einen kleinen Code und der Torvalds sagt, mir alles egal, bleibt drin. Mhm. Und GPL-Violations sagt, ist komische Lizenz.
Also wahrscheinlich hat Torvalds nicht einfach gesagt, das bleibt drin, sondern der hat wahrscheinlich gesagt,
fickt euch ihr Spastis, nee. Das bleibt drin.
Ja, nee, ja irgendwie
das
sowas.
Das wäre so eher der Torvalds.
Ja, nee, der Torvalds, der erfindet ja immer so lustige Beschimpfungen. Der hat, keine Ahnung,
ihr bananenlutschenden
Alligatoren.
Alligatorenaffen.
Genau. Die dabei masturbieren. Ja, sowas in der Art. Das hätte wahrscheinlich hat wahrscheinlich Torvalds gesagt. Das
höchstwahrscheinlich.
Nur so ein bisschen auf ein anderes Niveau runtergebrochen. So.
Ja, also was man machen könnte, ist den Code halt neu schreiben oder ein anderes Projekt benutzen, was nicht ganz so gut funktioniert. Oder Torvalds folgen und sagen, Mir egal, bleibt drin.
Ja, also es würde halt dann bedeuten, dass halt der ARM-Code, bestimmter ARM-Code auf Linux langsamer läuft.
Wenn man es wechselt.
Wenn man jetzt irgendwas anderes nimmt, ja.
Ja, bloß weil er so krasse Magic in dem Code gemacht hat.
Halt oder man hat es wahrscheinlich hart optimiert.
Oder man einigt sich doch mit
dem Assembler auch direkt so.
Ja, Lizenzen, die ARM-Lizenzen.
Und dann
arme Lizenzen.
Da, da, da.
Genau. Laserfu.
Laserfu. Willst du anfangen?
Nee, Git, das deins.
Ist euers.
Ist unsers.
Ist unsers. Ja, ich habe bloß gesagt, dass ich es auch gut finde.
Hm. Ja, das ist ein netter Artikel, der so ein bisschen in Form einer Geschichte mit dem Großmeister Git so ein bisschen die Inkonsistenzen in dem Command-Line-Interface von Git aufzeigt. Also ich mag Git und ich benutze Git total gern, aber der Artikel hat halt schon recht, dass viele Sachen so ein bisschen inkonsistent sind. Zum Beispiel wird halt Git-Checkout für 1000 Dinge verwendet und es gibt halt
1000 Dinge für das Gleiche.
Ja, 1000 Dinge für das Gleiche und dann gibt es aber auch noch, wo du für ähnliche Sachen 1000 verschiedene Tools brauchst. So, das ist
ja,
halt so
oder 1000 verschiedene Möglichkeiten, das aufzurufen. Zum Beispiel hast du diese, keine Ahnung, Was war hier Beispiele?
Ja, und du hast halt auch so, also gerade so die Beispiele sind halt zum Beispiel, wenn du Sachen auflisten willst. Willst du zum Beispiel alle Tags auflisten, dann ist es Git Tag. Willst du alle Remotes auflisten, dann ist es Git Remote minus V. Willst du alle Branches auflisten, dann ist es Git Branch minus
genau,
A.
Genau,
genauso, also die Command-Line-Switches sind halt teilweise für die einzelnen Subcommands noch ganz andere. Und das ist halt so ein bisschen ganz, ganz unterhaltsam erklärt und das ist auch eine nette Webseite, die irgendwie schon, kann man gut lesen.
Ja.
Ja, genau.
Ja, ich hatte letztens auch wieder einen Merge-Konflikt und Gott sei Dank gibt's Stack Overflow. War wieder so ein ganz komischer Konflikt, wo ich gedacht habe, nein.
Da hast du einfach deinen Merge-Konflikt reingeworfen. So.
Genau.
Könnt ihr das merchen?
Mach mal für mich. Genau. Aber Git Merge-Tool funktioniert bei mir meistens ganz gut.
Ja, aber waren Binärdateien, die kannst du nicht einfach so mit Merge-Tool merchen.
Das ist natürlich ein doof.
Aber dann würde ich nicht so machen.
Ja gut, aber dann kannst du halt irgendwie Checkout und
Geschichten. Ja, genau, und, ja. Oder aber ich musste halt erstmal wieder überlegen, wie macht man es dann jetzt am besten.
Ja, aber gerade bei solchen Geschichten, da hast du dann mittlerweile irgendwann eine Routine drin, wo du dann schon irgendwie, ohne nachzudenken, weißt, was du tun musst. Aber das ist halt...
Es muss oft genug passieren, damit du es auch wirklich lernst.
Und trotzdem gibt es halt zigtausend verschiedene Wege, wie es löst.
Ja, und also es gibt halt diverse Edge Cases und dann hast du halt irgendwie unglaubliche Tools, wie jetzt irgendwie Bisect und Cherry Pick und sonst irgendwas, die alle irgendwie so ein bisschen anders funktionieren.
Ja. Aber auch in sich selbst ziemlich awesome sind.
Das zum ist richtig.
Bisect, super hardcore.
Habe ich tatsächlich noch nie großartig verwendet. Rebase benutze ich in letzter Zeit öfters. Aber das ist...
Ja, das ist die Vergangenheit, wenn das E-Base.
Ja, aber lustig ist, wenn du Git Rebase benutzt und hast dann Dings drin, LOL-Commits, dann macht er halt für jeden Commit wieder, dann dauern deine Rebases ziemlich lange, weil der für jeden Commit ein Bild von dir macht mit der Webcam. Genau, wo waren wir? Ich habe schon lange nicht mehr über Kaffee geredet, ist mir aufgefallen.
Das kann ich mich gar nicht dran erinnern.
Da trifft sich ganz gut. Ich hab zu Ostern ein Buch über Kaffee, also in unseren Kommentaren, als ich da mal irgendwie eine halbe Stunde am Stück über Kaffee geredet habe, haben auch so ein paar Leute gefragt, was denn mal so ein Einstiegswerk ist, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigen will. Hatte ich lange nichts zu, habe jetzt allerdings zu Ostern ein Buch dazu bekommen. Das eigentlich echt cool ist, das ist auch nicht so besonders dick, aber das ist schön illustriert und schön erklärt und ist mal schon so ein netter Einstieg in das ganze Thema, was so an Sachen angeht wie selber rösten von Bohnen, Auswahl von Bohnen, unterschiedliche Möglichkeiten Kaffee herzustellen, unterschiedliche Möglichkeiten irgendwie Espresso Sachen, die man aus Espresso machen kann, so Kaffee Latte und irgendwie Cappuccino und so weiter. Und da habe ich ein Buch bekommen, das nennt sich The Art and Craft of Coffee und das ist ziemlich cool. Also das ist so das, was ich so empfehlen würde. Ich habe es selber noch nicht komplett durchgelesen, aber das ist eine schön geschriebene und vor allem auch schön illustrierte Geschichte. Da sind dann auch immer nette Bilder mit dazu reingemacht und so. Das ist gut.
Okay.
Also wieder Kaffee-Content.
Kaffee-Content.
Kam ja in letzter Zeit ein bisschen zu kurz.
War halt nur ein kurzer.
Dann, Makeful.
Genau. Ich habe ein Video diesmal und zwar
das ist doch kein Lesefu.
Quasi so ein bisschen.
Quasi Lesefu?
Quasi, du musst halt zuhören oder so. Nicht?
Das wäre eigentlich die Picks, aber egal.
Oh, gut, hier, ja, komm, ich habe schon zu viele Picks.
Ja, ja.
Gut. Ich habe bestimmt einen oder so. Ein. Bestimmt. Jedenfalls, genau, also es ist halt ein Video. Also es ist halt voll, also es ist einfach sehr, wo man was lernen kann. Bei Pix sind immer so lustige Sachen oder so. Oder keine Ahnung was. Jedenfalls, das ist halt ein Typ, der erzählt, wie er quasi Programm, so evolutionäre Algorithmen benutzt hat, um ein Programm NES-Spiele beizubringen. Ich weiß nicht, hatten wir darüber schon geredet? Fühlt sich ein bisschen.
Nee.
Genau, es sind irgendwie 15 Minuten, das kann man sich mal antun. Und das ist halt ganz lustig, wie so das quasi das Programm sich verhält, um mehr zu gewinnen. Weil du ihm halt erst sagen musst, okay, welche Sachen sind wichtig und wo müssen sie irgendwie, welche Sachen müssen hochgehen, damit es mehr gewinnen ist und so. Sehr lustig auch beschrieben von ihm. Kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Ja. Ich habe noch was Kurzes, und zwar Know Your HTTP. Und das sind so Cheat-Sheets, die man sich entweder als PDF runterladen kann oder das LaTeX selber kompilieren kann. Und da sind halt mal, im Endeffekt sind es drei Blätter. Das sind einmal die wichtigsten HTTP-Header, einmal die wichtigsten HTTP-Methoden oder auch Verben genannt und die wichtigsten Status-Codes. So als Cheat-Sheet zusammengefasst mit ein paar Beispielen. Kann man sich ausdrucken, an die Wand hängen, und wenn man viel mit Webgeschichten macht, wird das wahrscheinlich weiterhelfen.
Okay,
jo, sehr gut. Ist cool.
Aber du musst es auch nicht selber bauen, du kannst auch einfach die PDFs nehmen, die daneben liegen.
Das ist richtig, das meine ich. Also okay. man kann die Sourcen runterladen.
Die Frage ist halt, warum würdest du die Sources haben?
Wenn man sie verändern will, vielleicht.
Okay,
dann wenn du irgendwas damit sonst machen willst, aber ansonsten reicht es ja auch, die PDFs
zu benutzen. Ja, genau. Deswegen. Aber cool auf jeden Fall, mehr so Open Web Free Software Zeugs.
Jo.
Ist wenigstens unter einer richtigen Lizenz?
Ich habe keine Ahnung.
Oh, Creative Commons.
Ja, dann schon.
Non-commercial, na gut, das heißt, du kannst damit auch nichts anfangen. Kannst zum Beispiel
du darfst damit kein Geld machen.
Zum Beispiel darfst du es nicht auf eine Kaffeetasse drucken, was zum Beispiel schade ist.
Ja, das ist natürlich schade.
Also, aber du kannst es schon machen, nur für dich selber, aber ja, nicht für halt andere.
Oder du darfst es verschenken. Würde auch gehen.
Das würde auch gehen, aber du kannst es auch nicht gegen 8 Euro verschenken, zum Beispiel.
Ja.
Das ist ein bisschen schade halt.
Das ist richtig.
Deswegen Nazi-Lizenzen. Mhm. Bei euch.
Mach BSD draus.
Genau, oder BSD. Und dann
wirst du.
Ja, dann wirst du. Aber das, ja.
Ja, oder einfach das.
Ohne
oder einfach das Non-Commercial.
Weil Non-Commercial ist quasi der Nazi-Absatz von Creative Commons.
Mhm.
Ja.
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 Ja. Share-alike.
Ja.
Ja, Share-alike ist dann wieder der komische Viren. Zusatz.
Dieser Virenzusatz. Der Virenzusatz, wie bei der GPL einfach.
Ja, genau,
der Virenzusatz. Und du musst alles andere auch verkrepeln mit dieser Lizenz.
Genau, das ist der Bitte verkrepel alles andere auch
Zusatz. Du musst alles andere auch verkrepeln, darum geht's ja. Nicht nur bitte, sondern du musst alles andere auch verkrepeln, wenn du unseren Scheiß benutzt.
Ja,
krepel.
Ja? Total krepel. Lass mich mal rumheulen.
Ja, dann macht das
Mimimi doch einfach. Mimimi der Woche. Ihr kennt TeamViewer.
Das ist aber keine freie Software.
Nee, keine.
Du musst SSH benutzen.
Nee, das ist was anderes.
Nee, ich weiß, trotzdem musst du es da benutzen.
TeamViewer ist tatsächlich eigentlich ziemlich cool so. Also das ist so, ich würde mal sagen, elternkompatibel. Also bei mir ist das immer so, wenn meine Mutter irgendwie Probleme mit dem Rechner hat, dann sage ich, ja, mach mal TeamViewer auf, tipp diesen Code ein. Oder sag mir diesen Code, der jetzt hier bei dir steht, und den PIN. Und dann komme ich einfach magisch, ohne dass ich jetzt irgendwie groß eine IP-Adresse oder sonst irgendwas rausfinden muss, auf ihren Rechner. Und das geht auch durch Firewalls durch und
alles. Ja, das ist schon relativ cool, das stimmt schon. Ja.
Also das ist halt so was Hilfe, Praktisches, wenn man mal so Remote-Desktop-Geschichten...
IT-Remote-Hilfe bei Eltern oder anderen Leuten, genau.
Ja.
Und TeamViewer gibt's für Windows, Mac und Linux. Gut, in Linux ist es so eine komische Wein-Variante, ja genau, auch zum Heulen, aber ich meinte eher das den zum Trinken, den Wein. Oder eben eine Windows-Emulation. Nee, Wine isn't a Windows-Emulator. Egal.
Ja.
Jedenfalls haben die vor einiger Zeit irgendwie eine neue Variante rausgebracht, TeamViewer 8, und ich hatte den Sima drauf auf meinem Arch Linux hier, und es hat auch immer gut funktioniert, ja. Ließ ich aus Aua installieren, blablum, ging halt einfach. Fand ich total toll. Hab ich gedacht, super, Leute, endlich mal eine Firma, die auch Linux-Programme zur Verfügung stellt, und das funktioniert einfach. Jetzt haben die irgendwie umgestellt, und ich habe jemanden geholfen, der halt irgendwie schon TeamViewer 8 oder ich wollte jemandem helfen, der TeamViewer 8 drauf hat und dann hat mein TeamViewer 7 gesagt, geht nicht, weil der andere irgendwie neuer und bitte updaten. Da habe ich gedacht, ja, kein Problem, hier, Jaurt, zack, bumm, installieren und dann denkst du. War irgendwie alles totaler Scheiß, ging irgendwie nicht, ließ sich danach nicht starten, wollte jetzt irgendwie im Hintergrund irgendeinen Daemon gestartet haben, der sich irgendwie nicht starten ließ und ich bin einfach verzweifelt, habe dann eine virtuelle Maschine aufgemacht und da TeamViewer installiert, nachdem ich da eine Stunde rumsaß und ich habe die echt gehasst, die Leute. Ich habe gedacht, hey, 7 hat total gut funktioniert, 8 totaler Scheiß, warum macht ihr das? Das geht doch nicht. Und
siehst du, geht einiges.
Ja, es ist, und vor allem, warum ist es nicht abwärtskompatibel? Warum kann ich nicht mit einer 7er-Version auf einen 8er TeamViewer zugreifen? Wo ist das Problem, ja? Also ich meine, ja, wenn
werden
sie
wahrscheinlich
wenn
sie Geschichten ihre in dem Protokoll geändert haben und ja, die hast du halt in dem alten Servercode noch nicht drin. Moment, in dem neuen Servercode.
Ja, na, und dann schaltet
in dem alten Client hast du die noch nicht drin.
Ja,
so rum.
Dann hätten sie im 8er ja auf 7 runterschalten können. Wo ist denn das Problem? Also ich meine, das Zeug hatten sie ja eh schon mal geschrieben. Also, dass sie das dann halt nicht abwärtskompatibel machen, ist halt einfach Dreck.
Das Problem ist halt, wo ziehst du dann halt die Grenze? Weil sonst hast du irgendwann so ein System wie Windows, wo noch irgendwie Schnittstellen aus DOS-Zeiten drin sind. Das willst du ja auch nicht.
Doch.
Ja,
so Abwärtskompatibilität
gut, aber,
und
aber
so bis
könnte,
zum bitteren Ende
könnte,
ist dann auch.
Man könnte schon erwarten, dass wenigstens die Version davor noch gehen würde.
Ist schon so.
Ja.
Also
und es hat mich dann echt, wenn derjenige Google Plus gehabt hätte, hätte ich gesagt, leck mich am Arm, TeamViewer, wir nehmen jetzt Google Plus und machen einen Hangout.
Oder du hättest das Ding, diese Geschichte nehmen können, die wir letztens hatten. Ach, da warst du gar nicht dabei. Der Jan hat letztens so eine App gepickt, die macht das Ganze, da hätte dein Gegenüber nur einen Chrome gebraucht, nämlich. Die macht das über die WebRTC-Schnittstelle und da hast du dann halt da, wobei da hast du kein Desktop-Sharing mit drin, glaube ich.
Ja, und ich musste schon auf
den Desktop. Ja, das war bloß Video.
Das war nur Videokonferenz.
Nee, ich musste schon Mail-Einstellungen.
Und Skype? Geht doch auch.
Skype, ja.
Da kannst du ja Desktop-Sharing machen.
Aber nicht mit dem Linux-Scheiß, oder?
Das weiß ich nicht.
Und kannst du dann.
Also, aber du könntest von Linux aus bestimmt drauf zugreifen, wenn
das aber kannst du da nicht. Kannst du nicht nur gucken? Kannst
ja,
du auch,
du kannst
nur
kannst gucken, aber dann hättest du halt sagen müssen: hey, klick mal dahin.
Links. Ja, nee. Kein guter Plan, aber.
Ja, besser als nichts. Also.
Ist halt nicht
der so, Ingo hat es ja hinbekommen, so ist ja nicht. Mhm.
Ja, mit einer virtuellen Maschine und es war echt. Also ich habe die richtig verflucht. Ich habe gedacht, warum verkrebelt man das so, dass die Version danach einfach nicht mehr richtig funktioniert?
Ja, und der Windows hat ja funktioniert.
Ja, und der Mac funktioniert wahrscheinlich auch, aber irgendwie.
Warum hast du so ein Fricke-System?
Ja.
Selber schuld?
Ja, klar. Man könnte natürlich sagen, selber schuld, ja, wahrscheinlich mit einem Debian-Linux wird oder mit einem Ubuntu.
Wird's niemals funktionieren?
Wird's wahrscheinlich gleich funktionieren, keine Ahnung. Und mit dem Arch-Linux funktioniert es jetzt nicht, aber mich ärgert's halt, dass man eine Version, die gut funktioniert, kaputt macht. Indem man irgendwelche komischen Hintergrunddienste braucht. Und
auf Linux. Komm.
Ach.
Unter Skype kannst du übrigens so Share Your Screen Dinge machen, aber ich weiß nicht, wie weit es dann geht.
Unter was?
Unter Linux Skype geht hier irgendwie.
Ja, genau, aber da kannst du halt nicht steuern, glaube ich. Du kannst nur gucken.
Na gut, dann hilft's nichts.
Also ich habe es jetzt nicht ausprobiert, müssen wir mal, sollen wir uns mal gegenseitig anrufen? Nein, machen wir
nicht. Nee, machen wir nicht.
Ja, also es fand ich jedenfalls
doof.
Nicht so toll. Mein Mimimi, TeamViewer 8, Leute, rafft euch, kriegt sowas wieder hin, dass es, ich krieg ja ständig Pressemitteilungen von den TeamViewer-Leuten und sage, boah, funktioniert und unter Linux und unter iOS und unter Android und was weiß ich, ja. Und
fickt euch, Leute.
Geht's nicht.
Geht nach Hause.
Geht's nicht. Das hat mich schon ziemlich gewurmt die Woche. Und das musste ich jetzt hier, diesen Frust musste ich mir runterreden.
Dafür sind wir in der Selbsthilfegruppe.
Ja, genau.
Ja. Sind wir ja tatsächlich.
Tatsächlich.
Und Twitter-URL schaut dagegen nicht. Oder so.
Ja, ich habe dabei auch gleich ein neues Schimpfwort kreiert, was mir spontan dabei eingefallen ist und die Leute um mich rum fanden das super amüsant, nämlich verkackter Hurenhobel.
Verkackter Hurenhobel.
Was anderes ist mir nicht eingefallen, aber.
Dazu, weil das einfach zu passend ist.
Ja, das hat schon ziemlich gepasst, weil es ist einfach unglaublich nervig, wenn du Sachen auf Twitter an dir vorbeifliegen und du denkst, oh, das ist jetzt ganz schön cool, auf diesen Link würde ich jetzt gerne draufklicken. Dann klickst du drauf und dann kommt irgendwie, wir sind kaputt, komm später wieder. Und das ist einfach so dieser Krebs, dieser URL-Shortener, das ist ja ganz nett, solange die gehen, aber wenn sie halt nicht gehen, dann hast du halt echt ein scheiß Problem.
Die Sache ist ja, diese URL-Shortener gibt es ja eigentlich nur für dieses Twitter, weil du so wenig Zeichen hast. Das heißt, du hast quasi eine Einschränkung gemacht und löst die mit deinem eigenen Cancer.
Ja.
Also du hast Cancer erschaffen und löst es mit mehr Cancer.
Ja.
Oh, das ist halt schon traurig.
Ja.
Eigentlich.
Aber ich habe ja jetzt app.net.
Das macht alles viel besser.
I have $50.net.
Nee, ich habe
so free.
Ich habe so ein free Einladung-Gedöns bekommen.
Wie viele Leute kann man da nur
40.
Von
40?
Ja, das
geht nicht. Ich weiß nicht, ich musste mir jetzt einfach mal den Nick sichern, weil ich habe gedacht, irgendwann
wird's cool.
Ja, genau, irgendwann wird's cool und dann will ich halt auch schon den Username haben.
Ja, es wird nie cool. Ich glaub's auch nicht.
Das sind schon eine relevante Anzahl von Leuten drauf.
Ja, und eine relevante Anzahl an Leuten sind auch auf Facebook. Deswegen benutze ich Facebook trotzdem nicht.
Ja, das ist eine andere Peer Group. Ich benutze Facebook.
Auf Google Plus sind auch eine relevante Anzahl sogar an Leuten für dich und deswegen benutzt du es trotzdem nicht.
Ja gut, aber.
Ja, siehst du.
Google Plus ist halt irgendwie. Google Plus hat mich halt genervt.
Ja, siehst du.
Also.
Und?
Das tut jetzt Twitter und Facebook nicht zwingend.
Also ADN, ich gucke das ja auch immer wieder an, und ich, aber solange irgendwie Twitter mich nicht mehr nervt, also solange sie nicht irgendwie alle Clients abschalten bisher gehen und irgendwie noch viel mehr Scheiß bauen,
aber weißt
also
du,
die bisschen Werbung stört mich nicht, die sehe ich nicht.
Nee, das ist auch gar nicht das Ding, mein Haupt...
Antrieb war einfach mal den Namen zu sichern.
Ja, ich wollte einfach mal den Namen sichern. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt aktiv benutzen werde, aber ich finde halt die Entwicklung dahinter und das Ökosystem an sich, das wird jetzt schon besser als bei Twitter. Also technisch gesehen und das ist halt auch, ist halt auch irgendwie so ein bisschen sinnvoller zu sagen, okay, du hast hier Infrastruktur, die willst du benutzen, dann bezahl halt ein bisschen was dafür. Statt dass du dann halt irgendwie so im Ungewissen bist, was macht denn Google jetzt irgendwie mit deinen Daten? Weil da bist du tatsächlich, du bist halt der Kunde und nicht das Produkt. Das ist halt so der große Unterschied.
Ja.
Und in Sachen Twitter hat es bei mir halt schon angefangen. Ich bin eigentlich schon lange Zeit sehr unzufrieden mit diesem normalen Twitter, mit der Twitter-App auf dem Mac, weil die halt schon Ewigkeiten nicht mehr weiterentwickelt wird und irgendwie Features fehlen und Sachen, die ich gerne hätte, nicht drin sind und so weiter. Aber ich sehe es halt da tatsächlich jetzt nicht ein, Geld für eine App zu bezahlen, weil ich halt irgendwie im Hinterkopf habe, ja gut, was ist, wenn es so weitergeht mit Twitter, dann habe ich vielleicht in einem halben Jahr oder einem Jahr keinen Bock mehr, das zu benutzen, und dann sichere ich mir jetzt da lieber mal auf der, sagen wir mal, am vielversprechendsten Plattform schon mal den Nick.
Gut, aber du würdest jetzt trotzdem nicht deswegen schon rumlaufen und Apps kaufen, weil du auch nicht weißt, ob ADN nicht.
Genau. Deshalb habe ich mir jetzt mal diesen Free-Account, mein Nick gesichert, und ich sitze jetzt mal rum und warte ab.
Du wartest ab.
Genau, das ist so mein Plan, was diese Geschichte angeht.
Also ich benutze ADN tatsächlich so irgendwie alle 3 Tage mal. Ich gucke da immer wieder rein, aber es ist jetzt, wie gesagt, mir fehlt.
Account?
Ja, Ingo Ebel.
Oh.
Aber mir fehlt halt irgendwie so das Killer-Feature oder das Nervkriterium von Twitter, oder es nervt einfach noch nicht genug, dass ich jetzt irgendwie ständig reingehe.
Das ist schon so, auf der Seite von app.net, da tut sich viel, die haben sehr viel in Sachen Private Messaging und so weiter gemacht, da gibt es viele Apps, die wirklich coole Sachen anbieten, aber es ist jetzt noch nicht so das Killer-Feature dabei, wo ich sagen musste, deswegen wechsle ich und auf der anderen Seite ist halt Twitter noch nicht nervig, also noch, sie hat an der Grenze, aber noch nicht nervig genug.
Genau.
Also
geht mir genauso, aber es kann durchaus sein, dass diese Schwelle bald überschritten wird und wir dann alle plötzlich nur noch ADN machen. Also wie gesagt, ich bin auf ADN auch. Ich poste tatsächlich auch so, wie gesagt, alle 3 Tage mal irgendwie was. Und wenn mich da einer anpingt, dann antworte ich auch. Aber ja, es ist halt, ich gucke mir das an, aber eher aus Distanz als Mitmacher zurzeit. Mhm. Einfach weil mir die Zeit fehlt. Also ich irgendwie, das ist, sind mir zu viele Social Networks gerade und einfach,
Also ist bei mir auch so. Ich teile das, ich habe ja echt tatsächlich mich unglaublich lange Zeit geweigert, überhaupt einen Facebook-Account zu holen. Mittlerweile ist es so, dass ich halt sage, okay, die Sachen mit dem Freundeskreis, der nicht so netzaffin ist und irgendwie jetzt auf anderen Plattformen rumhängt, da will ich halt auch irgendwie in der Lage sein zu kommunizieren oder mit den Teilen von meiner Familie oder sonst irgendwas. Dafür benutze ich dann halt Facebook und beiß in den sauren Apfel. Und Twitter ist halt so dieses, würde ich sagen mal, dieser technisch affine, zum Teil Freundeskreis, zum Teil einfach Leute, die interessante Dinge schreiben oder interessante Links posten oder sowas. Und ich weiß nicht, also momentan habe ich auch nicht so groß die Zeit, da Ewigkeiten in Twitter zu verbringen, und ich bin halt auch immer so auf meinem Client auf dem Telefon. Da bin ich immer so mehrere Tage hinter dem eigentlichen Stream, und auf meinem Mac-Client, da lasse ich das halt so während der Arbeitszeit an mir vorbeiscrollen. Aber ja, das ist halt, also ich habe schon mal deutlich mehr Zeit auf Twitter verbracht oder allgemein irgendwie in Social Network Geschichten, weil mir Zeit momentan halt tatsächlich fehlt oder ich dann lieber irgendwie mal noch, keine Ahnung, andere Dinge unternehme.
Kommen wir zu den Picks.
Jo.
Sure. Flighty, du kannst anfangen.
Ich habe hier kurz was, eine Extension, die ich gefunden habe, die ich nicht groß weiter benutzt habe, aber die ich eigentlich ganz nett fand, so, weil ich schreibe momentan an einer HTTP-basierten API. Und die will man halt ab und zu auch mal testen und ein bisschen Dinge ausprobieren und so weiter. Und ab und zu möchte man da halt auch Geschichten im Browser gerendert haben oder ein bisschen automatisches Syntax-Highlighting von Responses oder so. Und da ist es ganz cool, sowas zu haben, was das tut. Und das Ganze ist eine Chrome-Extension, nennt sich REST Console. Und da kann man halt ziemlich erweitert HTTP-Requests modifizieren. Man kann jetzt irgendwie bestimmte Authentifizierungsmöglichkeiten einschalten. Man kann bestimmte Header aktivieren. Man kann sagen, welchen Content-Type man jetzt abfragen will und so weiter und so fort. Und man kann halt dann optional auch noch sagen, hier, zeig mir bitte Zeilennummern an, tut es ein bisschen Syntax-Highlighten und so weiter. Das ist ziemlich cool, aber aus irgendwelchen Gründen benutze ich dann doch lieber, wenn es mal schnell darum geht, einen Request zusammenzufriemeln, Curl. Curl und irgendwie ein bisschen in Python reinpipen und dann JSON-Tool,
damit es auch cool aussieht.
Ja, damit, um das schön zu formatieren. Aber nichtsdestotrotz habe ich das Ding mal installiert gelassen, weil es eigentlich doch ganz hilfreich ist. Und wenn man dann nicht so mit der Kommandozeile rumfrickeln will, dann kann man das auch im Browser tun, was auch ganz nett ist. Jo.
Sehr gut. Mein Pick ist ein GIF, was CSS erklärt und wie man damit umgeht und wie es eigentlich funktioniert. Und das ist ziemlich, also besonders für Leute, die jetzt gerade frisch mit CSS anfangen, ist es sehr aufschlussreich, auch die quasi Infrastruktur von CSS und die Funktionalität zu erkennen. Und könnt ihr euch dann anschauen. Jetzt was ist das nächste?
Ihr müsst mir sagen, was dran kommt, weil
mein Internet ist alle.
Sagt. Nee, mein Akku ist leer.
Reasons My Son Is Crying, das nächste.
Ja, das ist ein super lustiger Tumblr, wo halt einen, ich glaube sogar einer, der bei Tumblr selbst mitarbeitet, ich weiß es gar nicht genau.
Auf jeden Fall haben sich getroffen.
Ja, auf jeden Fall ist das ein Vater, der halt von seinem Sohn jedes Mal ein Bild macht, wenn er anfängt zu heulen, und dann halt drunter schreibt, warum der heult.
Warum?
Und die Gründe sind eigentlich das Lustige, so irgendwie, ja, mein Sohn heult gerade, weil ich ihm nicht erlaubt habe, Matsch zu essen. Oder weil ich
ihn nicht Whisky trinken lasse.
Ja, oder weil ich ihm nicht erlaubt habe, sich in dem See zu ersäufen.
Ja.
Oder weil wir ihm ein Kissen unter den Kopf gelegt haben, damit er irgendwie entspannter da sitzen kann oder irgendwie sowas. Oder weil er gerade in dem größten Dings Toy Store Kinder Spielzeugladen der Welt ist. So.
Genau, ja. Solche Sachen. Sehr lustig auf jeden Fall.
Ja,
dann, genau. Genau. We wouldn't let him run, wouldn't let him open the hotel door and run naked through the Times Square.
Genau. Das ist einfach so. Ja, das ist einfach so, also das ist halt echt auch lustig geschrieben, und du siehst halt immer so ein Bild von dem Kind, wie es rumheult.
Super traurig, sein.
Ja. Genau.
Sehr lustig. Mhm. Ja, finde ich gut. Jetzt das nächste.
Das nächste ist Create Amazon Elephanten Links.
Affiliate Links. Nicht Elefanten Links.
Elefanten Links.
Affiliate Links.
Irgendwie ist mein Sprachzentrum.
Wie viele Links baust du denn, dass du so eine App Wochen raus.
Ja, jede Woche mehrere.
Okay, dann.
Aber jede Woche für Binäge wird da ein paar.
Ja, vor allem generiert er halt auch schöne Affiliate-Links, wo einfach nur das Nötigste dran ist und nicht das ganze Krepelzeug, was sonst bei Amazon mitliefert, so mit irgendwelchen Zusatzparametern, die du gar nicht brauchst. Du willst ja eigentlich nur die notwendige URL mit dem Code für das Produkt und dann irgendwie dein Tag halt mit dran.
Ja.
Und da das ich
könnte man zur Not auch per Hand noch schreiben.
Ja, das könnte man schon machen, aber es ist halt
bequemer. Flydie macht es nicht mehr. Der ist jetzt einfach das nächste Level.
Nee, das ist einfach bequemer, weil oben da hat man dann in der Browserleiste einfach schon so einen Link. Da klickt man drauf und sagt jetzt kopieren und dann hat man es drin. Bam. Ja. Also das einfach, und da ich so ab und zu irgendwo in auch anderen Podcasts noch irgendwelche Sachen pick und die auf Amazon verlinke, ist es ganz praktisch. Und das ist eigentlich, also ich sehe halt keinen Grund.
Tut halt, was es soll.
Ich sehe halt keinen Grund, das nicht zu tun, weil es spart mir halt Arbeit.
Ja, tut, was es soll. Ja. Lakefu, Open WLAN Map.
Open WLAN Map ist mein Pick. Ich wollte das irgendwie oben haben, erst in den News, aber das hat nicht richtig gepasst. Oh, fuck, jetzt weg.
Du siehst also frei WLANs, oder was?
Genau, es ist quasi wie so OpenStreetMap, nur dass du die alle WLANs getrackt werden. Das ist quasi wie dieses, was Google gemacht hat.
Und Apple
auch. Und Apple gemacht hat, nur dass es quasi frei ist. Und es gibt dieses ganze Worldriving-Zeugs und so, dann haben die jetzt wenigstens Ziel, was sie damit machen können mit diesen Daten, nämlich quasi freigeben für andere Leute, dass du quasi ungefähr abschätzen kannst, wo du dich befindest, weil darum geht's ja.
Ja, Worldriving war auch irgendwie so am Anfang, war das ja noch ganz lustig, aber dann irgendwie ja mit Kreide irgendwie ISS-IDs auf die Straße zu schreiben, ist halt dann irgendwie, also.
Das ist awesome.
Das habe ich nie. Ja, gut, das war halt zu Zeiten, wo noch kaum jemand WLAN hatte, wo da, jetzt hier ist ein WLAN, steht was auf der Straße.
Nee, es waren wahrscheinlich offene Netze, oder?
Ja. Ja, schon, aber damals waren ja alles offen, mehr oder weniger.
Ja.
Also, als es angefangen hat.
Das ist auch lustig, wenn ich jetzt sage, hier auf Find a WLAN Network, dann fragt. Kann ich die ESSID eingeben?
Ja, das ist ja der Zweck von dem Ding. Also die Idee ist ja, du hast quasi, du siehst ein paar WLANs in deiner Nähe und du kannst dann anhand deiner WLANs, die du empfängst, deine Geokoordinate rausfinden. Das, was halt zum Beispiel so ein Telefon macht, wenn es jetzt gerade kein GPS hat und ungefähr wissen will, wo es ist.
Und du kannst eine Android-App runterladen, die das dann da immer hochlädt, oder was?
Ja, genau.
Ich muss die BSSID eingeben, das ist ja blöd, weiß ich jetzt gerade nicht.
Ja.
Ja.
Ach, das ist ja Expand. So einfach.
Wie gesagt, Moving Target BSSIDs. Nur eine ist halt ein bisschen schwierig.
Was ist das?
Wenn du nur eine eingibst. Naja, also ich bin letztens umgezogen, also das kann jetzt schon wieder.
Ja, das kann halt sichtbar sein. Ja. Oh, currently unknown.
Ist unknown. Okay.
Das heißt, jetzt könnte man es einrichten.
Könnte man. Theoretisch.
Okay, könnt ihr ja mal ein bisschen mit rumspielen. Vielleicht ist es ja das nächste.
Vielleicht braucht ihr
Lokalisierungsnetzwerk. Open WLAN.
Was hast du denn?
Ja.
Das war das Richtige.
Ja, okay. Genau.
Also mal dein Computer hier wieder aus.
Jetzt komm hier.
Sag was dazu. Das ist einfach nur so ein bisschen ein Add-on an die Folge vom letzten Mal. Habe ich mir jetzt geholt. Also letztes hatten wir um Tracken und Geschichten von Laufrouten und so weiter. Und das ist im Endeffekt einfach eine kleine Neoprentasche, da kann man Handy reinstecken und das kann man sich als dann um den Bauch schnallen. Und ich hatte halt immer so ein bisschen Schiss, dass mir das Telefon aus meinen Jogginghosen rausfällt aus der Tasche, weil man die halt nicht so ordentlich zumachen kann, weil da kein Reißverschluss oder sowas dran ist.
Oh Gott.
Und man will ja irgendwie auch unterwegs Musik
nicht,
haben
dass das
und, man möchte dann ein GPS, man möchte sich mit irgendwie mit GPS tracken und so weiter. Und das Ding ist halt, das ist relativ günstig, ist so, weiß nicht, ist stabil und da ist vorne halt so eine Plexiglas.
Du kannst da durchdrücken.
Ich kann mich ja an früher noch erinnern, wo man die Telefone so demonstrativ vorne so rangesteckt dass auch jeder gesehen hat, boah, du bist so total cool und hast ein Handy.
Da gibt's ja auch fürs fürs iPhone oder auch für andere Telefone gibt's ja auch, die finde ich halt ein bisschen lächerlich. Es gibt so Dinge für den Oberarm, da kannst du das Telefon an den Oberarm klemmen, aber ich finde das halt ein bisschen blöd. Und dann kann ich mir das Ding um den Bauch klemmen, zieh dann ein T-Shirt oder dann Pulli drüber, dann sieht man das nicht. Und dann laufe ich halt keine Gefahr, dass mir das Ding irgendwie auf die Straße fällt und dann irgendwie kaputt geht oder so.
Mit Gehypfach.
Ja gut, du kannst halt einen Schlüssel oder ein bisschen Geld reinstecken. Das ist nicht geheim. Das
kannst du Geheimnisse reintun.
Das ist nicht geheim, das Fach. Das ist einfach nur ein kleines Klettfach.
Steht hier in den Notizen.
Das mit Geheimfass.
Ja.
Geheimfass. Lass mich mal in dein Geheimfach klettern.
Ja.
In dein Geheimfass
klettern. Ist ganz praktisch.
Ja, okay, für meine Zwecke. Ich meine, wenn es gut ist.
Also für mich tut's das und
das ist auch wieder die beste Headline, die es hat, einfach so Tragegürtel für.
Ja, und dann einfach
Smartphones.
Genau, einfach mal alles aufzählen, was es gibt.
Und alle Telefone, alle Android-Telefone, die es sonst geben könnte.
Genau.
Pilz. Sehr gut.
Pilz me.
Was ist das denn? Pellets. Das ist sowas in der Art, genau. Ja, ich bin momentan so ein bisschen nebenbei, hobbymäßig dabei, eine Webseite zu bauen. Ich habe hier überhaupt keine Ahnung von Design. Sind zwei Webseiten, die ich hier verlinkt habe. Einmal Pilz und einmal, wie hieß das andere? Color Lovers.
Das ist auch nicht in Ordnung.
Ja.
und Color Lovers könnte halt auch für so interracial Dinge.
Oh, Felix, sein. Felix, komm.
Ey, ich hab mich heute dazu
Nein. Felix, nein.
Ich hab gar nichts heute dazu gesagt, was ihr jetzt daraus macht, ja, in eurem kranken Kopf. Dafür kann ich nichts.
Es ist einfach falsch, Felix.
Alles ja. Deine Picks, ich kann dafür nichts.
Nee, im Endeffekt geht es darum, das sind so Farbpaletten, Suchmaschinen, nenne ich es mal. Da kann man so ein bisschen.
Auch wenn du das jetzt schon so nennen willst.
Also, okay. Oh Gott, der Ingo. Ich glaube, Ingo stirbt gleich.
Farbpaletten-Suchmaschinen. Ja. Ja, mach einfach weiter, das ist alles in Ordnung. Ja.
Also die Idee ist, du willst eine Webseite bauen, du hast ungefähr eine Ahnung, in was für eine Richtung es gehen will, was für eine Farbe, also eine der Farben, die du vielleicht benutzen möchtest.
Ja.
Und dann kannst du den Hexcode da reinwerfen und dann spucken dir die Webseiten halt im Endeffekt eine Farbpalette aus. Welche, so ich glaube 5 oder 6 Farben kannst du in Kombination miteinander verwenden, die der Farbe, die du eingegeben hast, ungefähr, wo eine davon dabei ist. So.
Ja.
Und dann weißt du halt ungefähr, was für ein Farbschema du für deine Webseiten oder für irgendwelche Apps oder sonst was benutzen kannst, so dass es optisch auch passt und nicht irgendwie Augenkrebs verursacht. Und das ist eigentlich ganz cool, weil ich habe irgendwie jetzt so eine Webseite, da weiß ich irgendwie ungefähr eine Farbe, die ich verwenden will oder muss, und dann kann ich die da reinwerfen und kriege ein Schema raus mit anderen Farben, die ich in meinem CSS verwenden kann. Das ist eigentlich ganz nett.
Und da, oh.
Ich finde es ja total gut, die Xenim-App ist in einer neuen Variante rausgekommen. 7. Und guck mal, was der erste Screenshot ist.
Bam. Sehr gut. Binärgewitter.
Genau. Echt? So muss es sein.
Wer hat da schon wieder gelobbyt?
Ja, wir. Total hart.
Wir sind total gut.
Ich glaube, wir sind einfach gut.
Also, wenn ihr iOS habt, neue Xenim-App runterladen.
Muss gut sein.
Hm? Ja, weil Binärgewitter muss total gut sein.
Xenim.
Ja?
Okay. Kann die mittlerweile auch die Geste, dass man oben, wenn man oben auf die Bar tippt?
Wenn man oben auf die Bar tippt?
Ja, wenn man oben auf die Statusbar tippt, dann scrollen normalerweise alle iOS-Apps, die es gibt, die das nicht explizit deaktiviert haben, scrollen wieder ganz nach oben. Und die Xenim-App, die letztes Mal, als ich die ausprobiert habe, hat die das einfach nicht getan und ich verstehe nicht warum, weil das ist so eine Standardfunktionalität, die man von jedem Scroll-View in iOS erwartet.
Dann fragt ihn Dan hier.
Ja.
D-A-N Dan in
Dan.
Da, frag ihn gleich. Wenn er das nicht gerade gehört hat und jetzt sowieso gleich
antwortet. Ja, er kann ja gleich antworten. Ich sehe es jetzt nur nicht, weil mein Akku leer ist. Tja. Aber und das kann ich der darf mich einfach highlighten und dann gucke ich dann, der Client läuft in der Screen-Session, in der Temux-Session, die gucke ich dann irgendwann daheim an oder so. Geht schon.
So, das war's auch. Wir sind durch.
Das war's auch.
Ja.
Genau.
Genau.
Sehr gut. Color Lovers. Direkt der letzte Pink, würde ich sagen.
Ja.
Nee. Xenim-App war das letzte.
Xenim. Ich habe übrigens jetzt auch, ich muss diese Podcasts jetzt auch auf meinem Telefon haben, habe ich gemerkt.
Ja, und?
Ich habe jetzt, keine Ahnung, das erste genommen, was da was bei diesem Play Store rausgefallen ist.
War das erste?
BeyondPort, ich habe keine Ahnung.
Das habe ich schon mal gehört.
Ja, nee, nimm mal den.
Irgendwas mit Dogcatcher? Nee.
Dogcatcher.
Oder Pod? Ich
meine, Dogcatcher.
Gab es nicht mal so ein Ding?
Was ach, so hieß? Mist, ich muss gucken, wie der heißt. Nee, es gibt einen deutschsprachigen.
Ich habe hier Podcast eingegeben und dann war es das ja, erste.
Ja, nee, sag mal, wie heißen denn die anderen, die es da noch gibt?
Podkicker.
Da gab es doch noch einen. Der beim
Simple
Dings.
Simple Reader. Smart Podcast. Nee, Async Reader. Good News.
Nee. Guck doch einfach auf der Webseite von
Yoga Podcast.
Podlove.
Ist der da verlinkt?
Ich glaube, also den du meinst, da ist glaube ich einer dabei, der verlinkt
Antenna ist. Antennapod heißt der, glaube
ich. Antennapod oder so.
Der muss gut sein.
Ja, nimm mal den Antennapod.
Der scheint zumindest die ganzen Standards zu gehen mal unter
Projects. Genau. Ich glaube, Antenna Party ist der.
Doch nicht.
Sucht.
Podlove Network.
Hört, wie wir live das Internet.
Ja, genau.
Das hat das Chat, hat es bestimmt schon geschrieben. Heißt der Antennaport?
Da ist auf bestimmt Phonik schon.
Mit, ja, Antennaport ist gut. Guck, sag, ja, siehst du, sagt
Internet
der
sagt, ist gut.
Ja, ja, Antennaport hat, der hat Flutter Support, der benutzt die ganzen Podlove Features, der wird von einem deutschen
genau
entwickelt. Der ist gut.
Das automatisch besser macht. Was sagt ihr denn für Rassisten?
Das macht total viel besser. Wir?
Rassisten.
Warum?
Das sind Nazis. Weil ihr wollt, dass es nur von Deutschen gemacht wird.
Nein, ich habe
Antennapost funktioniert nicht.
What?
Pod.
Also nimm den.
Okay.
Und wenn irgendwas Falsches läuft, dann gehst du auf GitHub und entwickelst einfach an dem Ding mit.
Der hört uns bestimmt auch und wenn nicht.
Das weiß ich nicht, ob der uns hört, aber.
Der muss uns hören, weil ansonsten kann ich nicht.
Auf jeden Fall kannst du ihn auf Twitter auch andingsen und GitHub, wie gesagt, und alles cool.
Alles Social.
Probier's einfach hart an.
Ist Open Source.
Hat auch Social.
Free Software, Leise. Open Source Software.
Genau. Bonus. Das ist viel besser. Ich glaube, da hatten wir mit dem Entwickler hatten wir nämlich auch die Diskussion, welche Lizenz er nehmen soll. Und da hatten wir dann auf der Liste gesagt, nimm einfach MIT, weil das versteht und ist gut. Und
das ist schon mal ein Grund, mehr das zu verwenden.
Genau, er wollte nämlich GPL nehmen und gesagt,
keine Nazi-Lizenzen bei uns.
Genau, mach mal lieber einfache,
das kannst
mach
du
mal
nicht,
das Einfache, was geht.
Du kannst keine Nazi-Lizenz nehmen, wenn du schon deutsch bist. Das geht dann halt einfach nicht.
Ach ja.
Sehr gut. Internets.
Sehr gut.
Oh, jetzt muss ich, kann ich hier auch.
Also wir franzen gerade aus. Wir können uns jetzt verabschieden und dann können wir den Rest in der Post schon machen.
Ja, sehr gut. Also,
ja,
bis dann.
Tschüss.
Ciao.
Bis, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät.
Und wir hören uns nächste Woche.
Ja, Antennaport ist übrigens blöd, weil die können kein OPML importieren.
Dann
was schon
schreibt es denen.
Das kann gar nichts. Ich finde dieses BeyondPort dann besser. Also,
egal.
Das macht sogar Bilder.
Tschüss.
Ciao.